Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 211 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Der Pflichtspielauftakt ist geschlagen und er hätte für die Schwarzen nicht besser verlaufen können. Mit 4:0 wurden die Hearts of Midlothian zurück nach Edinburgh geschickt und Liebenau war schon beim allerersten Auftritt der Saison 2026-27 aus dem Häuschen. Die Europa League-Liga-Phase ist also mehr als schon nur in Griffweite. Die Champions League bleibt im Falle des Aufstiegs nächste Woche ins Playoff eine Möglichkeit. Wir schauen noch einmal auf die wichtigsten Momente und Themen rund um die Europacup-Nacht zurück und auf die Fahrt nach Schottland nächste Woche voraus. Und dann ist ja noch der Cup, wo es nach Seekirchen am Walersee geht, um gegen den dortigen Regionalligisten die erste Hürde in diesem Bewerb zu überwinden. Was man zu dieser Partie wissen muss, erfahrt ihr natürlich auch in dieser Sendung. Und wir haben natürlich wieder jemanden angerufen, der sinnvolle und interessante Dinge zum SK Sturm zu sagen hat. Seit dieser Vorbereitung hat die Ingolitsch 11 auch einen Head of Performance, der über ihren Fitnesszustand wacht. Wir haben mit Christoph Zellner, der aus Altach nach Graz gekommen ist, über seine Arbeit geredet. Und ihr werdet es nicht glauben, unser Nachrichtenüberblick kann mit einer lang ersehnten Neuerung aufwarten. Wenn ihr bis zum Ende dranbleibt, erfahrt ihr auch welche. Zu all dem tritt heute eine Viererkette an, die ähnlich stark wie jene von Spanien bei der WM ist, um diese Themen abzuarbeiten. Sie besteht aus dem Serienbuchautor und 12-Meter-Kolumnisten bei 90minuten.at, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Grüß euch.
Der Brandwein- und Bewegtbildbeauftragten von Black FM, Lena Hernach. Hallo Lena.
Hallihallo.
Dem Experten für eh alles, unserem Taktikfachmann und Experten für, wie gesagt, eh alles, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Olé.
Und mein Name ist auch heute wieder Andreas Terler und wir starten hinein in Volume 211 von
Black FM.
Wir können es ja nicht oft genug betonen, aber wir wissen es wirklich sehr zu schätzen, dass ihr da draußen große Supporter von Black FM und damit auch von unserer Arbeit seid. Das zeigt nicht nur ihr euch nicht nur durch Zuwendungen finanzieller Natur, über die wir uns natürlich sehr freuen, sondern auch auf via Nachrichten, die uns eben per Mail oder auf Facebook oder auf Instagram und so weiter erreichen. Jemand, der uns gerne auch mal längere Nachrichten schreibt, ist die Elisabeth. Liebe Grüße an der Stelle. Und sie trifft auch sehr oft den Nagel auf den Kopf, muss ich sagen, wenn wir so retour blicken, auch in die vergangene Woche. Da haben wir auch über Emanuel Aivo und seine Situation bei Sturm gesprochen, die sich ja mittlerweile gelöst hat, wie wir alle wissen. Und da muss ich jetzt einmal kurz das Mail von der Elisabeth zitieren. Sie hat nämlich geschrieben, was mich nach wie vor erschreckt, gerade auch zu diesem Thema, sind viele der Kommentare auf Instagram und auf Facebook. Von der Kampagne gegen Hass im Netz haben offenbar genau diejenigen nichts verstanden, an die sie gerichtet war. Es hat sich nichts geändert. Kritik ist erwünscht und notwendig. Jemanden mit Müll zu vergleichen, ihn zu beschimpfen und ihm das Schlechteste zu wünschen, ist dagegen absolut entbehrlich. Danke dafür, Elisabeth. Und wie gesagt, danke für euer konstruktives Feedback, eure Anregungen und was ihr auch uns sonst immer zukommen lasst. Das hilft uns jedenfalls dabei, Black FM vielleicht noch ein Stückchen besser zu machen. Wer uns gerne den einen oder anderen Euro zukommen lassen möchte, der findet alle notwendigen Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Mit deiner Spende sorgst du jedenfalls dafür, dass Black FM weiterhin Paywall und werbefrei bleibt. Schickt uns auch gerne weiterhin Nachrichten auf Facebook oder auf Instagram. Gebt uns möglichst viele Sterne in den Podcast-Apps deiner Wahl und folge uns natürlich gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wir kommen, wie immer, zu Beginn zu den Shoutouts. Und, lieber Jürgen, da haben wir einen Jubilar zu feiern.
Ja, einen besonderen im schwarz-weißen Kontext, weil das ist so eine Stimme, die vor allem die ältere Generation bei Black FM und ich glaube dich, Andi, auch schon, du hast begleitet hat bei diversesten Fußball, nicht nur Fußball, aber in dem Fall halt hauptsächlich Fußballübertragungen. Und zwar ist Robert Seger 85 Jahre alt geworden, 85 Jahre jung, wie er immer das besser ausgedrückt ist. Er ist jedenfalls noch voll im Saft und ist wie wir Podcaster geworden. Nämlich die geschätzten Kollegen von Das Pod produzieren nämlich nicht nur uns und diverse andere schöne Podcasts, sondern eben auch die Erinnerung eines Norweger Pullovers, wo der Robert Seeger mit Robert Seeger Junior, seinem Sohn, über die grandiosen Ereignisse spricht, die er seinerzeit kommentiert hat und was ihm heute noch dazu einfällt. Kann man durchaus mal reinhören, sind ein paar Aha-Momente und Erinnerungen dabei, wenn man ungefähr so alt ist wie wir, hat man einiges abzuarbeiten mit dem. Also jedenfalls alles Gute an Robert Seeger, er möge gesund und fit bleiben und noch ein paar Folgen aufzeichnen
mit dem so Alex Stegisch. Und abgesehen vom Inhalt, ich glaube, alleine die Stimme von Robert Seeger reicht schon, um ganz viele Erinnerungen auszulösen, zumindest bei mir.
Darum geht es, glaube ich, auch bei dem Podcast, oder? Dass man,
ja.
Dass das nochmal aufkommt. So der geheime Vizepräsident von Sturm Graz wurde früher genannt.
So wurde er genannt, ja. Ist auch sehr schön gewürdigt worden auf der Sturm-Website in einem
Kommt aus der Ära Gadi,
Text.
Dieser Begriff.
Ja. So ist es. Kommen wir von der Vergangenheit, Lena, in die Gegenwart der Sturmfrauen.
Ja, da gibt es nämlich sehr erfreuliche Nachrichten. Die Torhüterin Vanessa Gritzner hat verlängert und bleibt weiterhin sturmtreu und geht jetzt mittlerweile schon in ihre 14. Saison bei den Schwarzen. Also schon ein Zeiterl, würde ich sagen. Und bringt durch ihre 28 Jahre ein bisschen was an Erfahrung und Ruhe mit. Und eben dadurch, dass sie schon so lang beim Verein ist, sicher auch eine gewisse Identifikation. Wir haben gerade vorhin darüber geredet, dass sie eben schon als Kind eigentlich zur Sturm gekommen ist. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, wenn jemand schon so lange den Verein abprägt. Und ich glaube, Sportchef Michi Erlitz ist da sehr erfreut, dass man mit ihr verlängert hat. Und auch sie ist motiviert, dass man sich da weiterentwickelt und sie weiterhin Teil von Sturm bleibt.
Ja, so ist man auf der Torhüterinnenposition auf jeden Fall gut aufgestellt und mit 28 Jahren, 14 Jahre bei einem Verein zu sein, so wie Vanessa Gritzner das, ja, allerhöchsten Respekt für dieses Fußballerinnenleben beim SK Sturm. Sehr, sehr cool. Frank, einen dritten Punkt haben wir noch notiert.
Genau, Tobias Kreutzler, Entschuldigung, bleibt in Graz und Safet Gracic kommt aus der Salzburg-Akademie zurück nach Graz. Sehr gute Transfernews auf Akademieebene. Warum? Beide sind Jahrgang 2011. Tobias Gößler arbeitet links außen hinten, also Außenverteidiger. Safet Gracic in der Mitte vorne. Und das sollen ja zwei Positionen sein, wo gar nicht schlecht wäre, wenn wir vielleicht auch Nachwuchs hätten. Ja, insofern gute News. Good News ja. Aus der Akademieebene.
Wir werden sie verfolgen und in ein paar Jahren hoffentlich weiter oben auch noch spielen sehen. Bei Sturm. So viel zu den Shoutouts. Dann ja, wenden wir uns den Hals zu und dem SK Sturm. Es war wieder mal eine dieser legendären Europacup-Abende am Dienstag in dieser Woche in Liebenau. War man sich vor dem Spiel vielleicht noch unsicher, in welcher Verfassung sich Sturm, aber auch die Harz befinden werden, ist man nach dieser Auftaktpartie in die neue Saison auf jeden Fall schlauer. Mit einem vom Ergebnis her derart klaren Ergebnis hat aber wohl niemand gerechnet. Ja, auch nicht Neo-Stadionsprecher Dennis Buchrieser, der noch bei uns im Black-FM-Interview ein 3:1 prognostiziert hat. Aber es hat ja alles schon so schön begonnen. Nicht nur aufgrund der Kulisse, der zahlreich angereisten Schotten und der ausgezeichneten Stimmung vom ersten Chant an. Auch spielerisch hat es ja eigentlich nicht besser anfangen können. Wurfwunder Jalen Mitchell hat mit seinen Katapultarmen Jongoren Stankovic bedient und schon war Liebenau komplett on fire. Sturm hat aber bange Minuten und Momente überstehen müssen in dieser ersten Hälfte, in der überhaupt viel los war, weil ja auch Sidi Chatta dann noch per Kopf die Stange getroffen hat. Und nach der Pause hat es dann überhaupt überragende 9 Minuten in Schwarz-Weiß gegeben. Ecke Kiteschwili, Kopfball Mitchell 2:0, ein Messiesker Antritt von JP Hödl, dann Zuspiel auf Luca Weinhandel und es steht 3:0. Und dann marschiert auch noch Jürgen Heil in seinem ersten Spiel für Sturm von hinten durch, spielt einen simplen, aber wahnsinnig effektiven Doppelpass mit Luca Weinhandel und versenkt den Ball zum 4:0. Und das war dann auch der Endstand. Es waren Minuten wie im Rausch, hat Fabio Ingolitsch nach dem Spiel zu Protokoll gegeben. Frank, so ein Spiel wie dieses, selbst gelingt einem irgendwie alles, dem Gegner praktisch nichts. So will man doch gerne in eine Saison starten, oder?
Ja, hervorragend müsste man sagen. 4:0 gegen einen schottischen Vizemeister und die breite Meinung ist, wir stehen praktisch mit einem A3-Viertel-Viers in der dritten Quali-Runde. Fühlt sich super an. Ich glaube aber, bevor wir uns auf die Schultern klopfen, müssen wir noch bisschen drauf schauen, wie das Spiel wirklich gelaufen ist, weil vor allem die ersten 45 Minuten waren jetzt nicht so leiwand, würde ich sagen, obgleich wir in Führung gegangen sind. Bei dieser Führung glaube ich ja, dass die Schotten irgendwie ein bisschen schlecht vorbereitet waren, die Herzbuben aus Edinburgh, weil die waren so überrascht von dem langen Einwurf, als ob sie das nicht gewusst hätten, dass Jalen Mitchell weit wirft, weil es ist lustigerweise, ich habe mir im Replay angeschaut, da sind nicht mal zwei besonders große Herrschaften rechts und oder vor und hinter Mion gestanden. Also dem nicht einmal wen extra großen zum Stankovic dazugestellt, als ob sie eben nicht gedacht hätten, dass der Ball bis zu ihm kommen kann und man da jetzt einen Kopfball verteidigen muss. Habe ich sehr interessant gefunden, aber gut, man kann sich auch so auf ein Spiel vorbereiten. Wie gesagt, wir haben uns schon relativ schwer getan, finde ich, in der ersten Halbzeit. Die Hearts waren relativ gut im Spiel und sind mit einem relativ vertikalen Plan eigentlich ziemlich schnell bis vor unseren Strafraum gekommen. Ballbesitzquote in der ersten Halbzeit 67%. Würde ja vermuten, sie hätten das U des Todes gespielt oder so spanische Tiki-Taka-Scheiße. Aber de facto waren sie eh relativ direkt. Sie haben halt dann vorne am Strafraum nicht so gut die Wege in die Strafräume gefunden, Gott sei Dank. Und wenn sie es gefunden haben, dann oft aufgrund von Fehlern von uns und dann waren sie relativ ineffektiv, muss man sagen. Das hätte natürlich auch anders funktionieren können. Und man muss sagen, in erste Hälfte, das hat der Fabio Ingolic im Interview nach dem Spiel gesagt, das Pressing erste Hälfte war eigentlich nicht optimal. Da war die vertikale Staffelung von uns, glaube ich, ein bisschen zu luftig. Das ist in der zweiten Halbzeit wesentlich besser geworden, Gott sei Dank. Das war jetzt gar kein unbedingt systemischer Wechsel, man hat sich nur anders positioniert, vor allem Weinhandel hat sich anders positioniert und die Pressinghöhe war aggressiver und weiter vorn. Und dadurch hat man dann mehr so sturmtypische Ballgewinne gehabt. Und daraus sind dann diese 9 Minuten entstanden, von denen du schon geredet hast. Mhm.
Lena, jetzt einmal dein erster Eindruck von dem Spiel. Ergebnis klar, Leistung, erste Halbzeit ja durchaus mit Problemen, aber am Ende steht man dann mit 4:0 da. Wie hast du es gesehen?
Ja, also ich denke, dass es Spiel, wie ich schon sagt, so ein bisschen enger war, als das Ergebnis eigentlich sagt. Aber man muss trotzdem 4 Tore mal machen. Also das ist ja schon für mich irgendwie eine Steigerung im Gegensatz zur letzten Saison, weil da hätten wir trotzdem wahrscheinlich unsere Chancen nicht genutzt. Also das habe ich positiv auf jeden Fall gesehen. Ja, erster Eindruck. Erste Halbzeit eben schon teilweise sehr schwierig gewesen und da hat man viel zugelassen oder generell muss man froh sein, dass Hearts da ihre Chancen nicht genutzt hat, aber ich finde, dass man das dann wirklich gut gelöst hat und in der zweiten Halbzeit schon anders auftreten ist und man gemerkt hat, dass da einfach ja, etwas funktioniert, was vielleicht letzte Saison nicht so funktioniert hat.
Jürgen, hast du auch schon irgendwie Fortschritte gesehen in der Entwicklung, wenn man jetzt auch den Ingolic-Fußball bei Sturm betrachtet?
Ob es der Ingolic-Fußball ist, den ich als Fortschritt schon betrachte, weiß ich nicht. Aber ich finde, was die Lena gesagt hat, ist schon ein großes Plus, dass man kaltschnäuziger, mutiger und entschlossener war in diesen Phasen zumindest, wo die, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo diese vielen Tore gefallen sind. Das hätte man möglicherweise letzte Saison ein bisschen mehr verstümpert und ein bisschen mehr verhaspelt. Man hat ein bisschen Ballglück auch gehabt, Weinhandeltor und so weiter. Aber grundsätzlich hat man da entschlossen und zügig nach vorne gespielt, wenn man den Ball hatte. Und das ist schon ein Fortschritt gewesen. Und wichtig unterm Strich ist, natürlich hätte dieses Spiel kippen können. In der ersten Halbzeit war es auch ausgeglichenes Spiel. Am Schluss haben wir die Null auch nochmal kurz in Gefahr gebracht mit ein paar ziemlich geschlamperten Verteidigungsaktionen. Aber insgesamt geht es in dem Spiel einfach nur darum, dass man diese Hürde schafft, weil es steht und fällt einfach so viel mit diesem Spiel, dass das einfach wahnsinnig wichtig ist für alles, was nachher passieren wird. Völlig wurscht, ob man da jetzt noch Punkte findet. Wenn wir international spielen, wird man immer Punkte finden, weil wir werden fast niemanden dominieren. Auch in der Europa League nicht, wenn wir dort eventuell wieder landen werden. Grundsätzlich 10 Millionen Euro Spiel. Das sagt alles. Darum geht's.
Und deswegen war das auch mal so wichtig, da so rein zu starten. Reden wir ein bisschen über die neuen Gesichter im Team. Jürgen Heil hat ja gestartet in der Viererkette. Auch Simon Seidel hat begonnen. Nelson Weiper ist dann eingewechselt worden. Und ein bisschen kann man ja auch Simon Rodacic und Emran Soglo als quasi neue bezeichnen, weil sie ja wieder da sind oder einige mit ihnen wahrscheinlich nicht mehr gerechnet haben. Frank, dein Eindruck von diesen Spielern in diesem Spiel?
Das muss man ein bisschen trennen, finde ich. In der ersten Halbzeit hat mein Fazit noch, in der Halbzeitpause mein Fazit noch gelautet, dass wir auf der rechten und linken Außenbahn schon relativ viel Headroom haben. Nach der Neupositionierung des ganzen Systems in der zweiten Halbzeit haben sich auch beide Außenbahnspieler, defensiven Außenbahnspieler, also Heil und Soglo, wesentlich leichter getan. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das nur mit dem Wechsel von Simon Seidel raus und Ota Kitaschwili rein zu tun hat. Also erste Halbzeit, beide Außenverteidiger habe ich nicht so super gefunden. Zweite Halbzeit haben sie wesentlich besser ausgesehen, finde ich. Und Vloda, ja, he's doing Vloda things. Also er ist sehr bemüht, er hat, glaube ich, ein großes Laufpensum hingelegt, ist sehr viele, ist sehr, vor allem gegen den Ball sehr viele Passoptionen zugelaufen, hat sich da klug positioniert, hat, glaube ich, genau gemacht, was im Plan steht. Er hat halt mit seinen Abschlüssen manchmal Pech, manchmal kommt er mal, das wird jetzt nicht böse klingen, manchmal kommt er ein bisschen langsam im Kopf vor, dass er in Situationen irgendwie so gefühlt schmerzhaft spät reagiert, also oder halt spät den Schritt noch da in die richtige Richtung macht. Das verstehe ich nicht ganz, ob das so ist oder ob er es nicht sieht oder ob Konzentrationsschwäche, ich weiß es nicht. Das wirkt für mich noch immer ein bisschen eigenartig. Aber er hat relativ lange Spielzeit bekommen und das Trainerteam hat sich nicht gescheut, in der Pause zu wechseln, wie Simon Seidel erfahren hat. Also bin ich der Meinung, dass das Trainerteam mit der Performance auf jeden Fall bis, was war das, Minute 70 oder so, einverstanden war mit der Vloda-Performance. Und dass das erste Spiel ist, das ich auf Wettbewerbsebene jetzt von ihm gesehen habe, will ich da noch gar nicht so viel Urteil drüber fällen.
Und er hat einen Assist. Kopfball zu Weinhandl-Tor war ja.
Jupp,
Simon Seidel sich übrigens schon als Schwachpunkt in der ersten Halbzeit. Also ich glaube, dass der Wechsel vom Otter, ich meine, das war wahrscheinlich auch geplant, dass der irgendwann bald einmal kommt. Aber ich finde, von den Neuen war Seidel der am unterirdischsten war, sagen wir mal so. Weil irgendwie das ging komplett an ihm vorüber, die erste Halbzeit. Also soweit ich das von der Kurvenperspektive mitgekriegt habe, aber mir kam der nicht im Spiel vor.
Ja, was er halt null geschafft hat, ist die Sechser der Schotten am Aufdrehen zu hindern. Da ist er immer zu spät gewesen und immer irgendwo im Raum gestanden und das hat gar nichts gebracht, weil die sich immer umdrehen können. Und wenn dieser McEntee sich wegbewegt hat vom ersten Ball, der aus der Pressing, also durch unsere Pressinglinie durchgespielt worden ist, um dann als im Halbraum angespielt werden zu können, da hat Seidel jedes Mal nicht gewusst, was er tun soll und ist dann irgendwo im Off stehen geblieben. Also da hat es schon Probleme gegeben und halt in dieser schnellen Verarbeitung der Bälle, die dann der Kitty manchmal gemacht hat, oder das kann er halt nicht. Er ist halt auch nicht der Kitaschwili. Das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Da will ich jetzt auch noch kein großes Urteil fällen, aber es hat sicher einen Grund gehabt, dass dieser Wechsel stattgefunden hat. Ja.
Emran Soglo können wir noch kurz besprechen.
Ja, ganz kurz, und davor haben wir kurz nachdenken müssen. Assist Vlodacic, also den zweiten Assist hat er, weil er hat dann
der noch einen Pass. Der direkte Wurf vom Hödi,
JP, oder? Ja. Genau. Ja, Emran Soglo wollte ich nämlich auch erwähnen, weil der ist mir schon sehr positiv zweikämpfend aufgefallen. Vielleicht auch deswegen, weil ich ihn anders in Erinnerung gehabt habe. Und er da in dieser Disziplin in seiner ersten Phase bei Sturm jetzt nicht so positiv aufgefallen ist. Aber in dem Fall, muss ich in dem Spiel schon sagen, hat er sich da einige gute Duelle geliefert auf seiner Seite und viele Bälle erobert. Da immer wieder mit dem Bein dazwischen gewesen bei Pässen oder Abschlüssen und so weiter. Also der war jetzt, wenn man es mit dem Vloda und seinem eher langsamen Kopf vergleicht, sehr wach und sehr, sehr gut in der Partie, finde ich.
Und vor Otas Einwechslung Eckenschütze und Lattentreffer hat er auch produziert. Also
das wäre natürlich ein großes Tor geworden. Ja,
er hatte seine Momente.
Ja. Lena, was fällt dir ein zu den neuen Gesichtern?
Sehr viel gesagt worden. Ich finde es natürlich sehr erfreulich, also ich habe es sehr, sehr lieb gefunden, wie sehr sie Jürgen Heil über sein Tor gefreut hat, dass er noch ein Spiel ist oder sehr emotional gewesen, was ich mitgekriegt habe, dass das sein Traum seit immer schon war, dass er für Sturm einmal trifft und es ist natürlich sehr schön aus der Perspektive, wenn ein Spieler sowas erreicht und da gleich im Debüt sowas passiert.
Ja. Wie ist euch eigentlich damit gegangen, dass wir dreimal Heil schreien müssen?
Ja, wir haben uns ein bisschen angeschaut danach.
Das ist ein bisschen komisch, oder?
Ein bisschen komisch war es schon, aber ich mein, der Mann heißt so. Warum sollen wir seinen Namen nicht rufen?
Nein, wenn wir
den Namen gerufen, meinen.
Aber es ist nicht das Gleiche wie Weinhandel rufen.
Ja, ist kürzer.
Stimmt. Und Jürgen Heil hat ja noch ein bisschen Probleme gehabt, unmittelbar nach seinem Tor, weil ihm JP Hödl fast die Kontaktlinse rausgestürmt hat. Da hat ihm dann der Jan helfen müssen. Ich habe kurz gedacht, was passiert eigentlich, wenn er die verloren hätte? Hätte er dann ausgewechselt werden müssen? Ja, dann wäre es vorbei gewesen, oder?
Ja, es kommt darauf an, ob Ersatz parat gewesen wäre. Ja. Aber wenn das, diese Linse, das habe ich schon im Hobbyfußball miterlebt, die kann auch hinten reinrutschen und dann ist es vorbei für dich.
Ja, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe erst unlängst Linsen gekriegt, erzählen wir nicht solche Geschichten, Jürgen.
Gottes Willen. Ja, aber ich glaube, du hast weniger Einwirkung auf deinen Schädel. Totale.
Als Jürgen Heil hoffentlich schon, ja. Gott sei Dank. Ja, Intensität ist ja ein Thema, das immer wieder genannt und gefordert wird im Sturmspiel. Und einer hat das schon sehr, sehr dick und fett unterstrichen an dem Abend, nämlich Luca Weinhandl. Fabio Ingolitsch hat in den diversen Artikeln nach diesem Spiel auch darüber gesprochen, hat seine Laufleistung hervorgestrichen mit 13 Kilometern, davon 3 Kilometer hochintensiv. Hochintensiv, ein Terminus, den wir später noch hören werden in der Sendung. Jetzt ist der Kerl 17, Frank, aber kann man mit so einem, ja, mit so einer physischen und athletischen Präsenz vielleicht ein bisschen tatsächlich zu einem Gamechanger werden im Sturmmittelfeld?
Natürlich kann man das. Ich möchte nur davor warnen, du hast richtig gesagt, er ist 17. Solche Partien und auch solche physischen, athletischen Leistungen von dem 17-Jährigen jetzt am Laufband zu erwarten, das wird, glaube ich, nicht spüren, ganz ehrlich. Da muss man vorsichtig sein. Der Junge ist etwa sogar noch im Wachstum. Ich weiß nicht, ob die Wachstumsepiphysen geschlossen sind bei ihm. Wenn so nicht, wird der noch größer. Und gerade dann würde ich besonders aufpassen mit solchen Belastungen. Aber das wissen die Doktoren und die Sportphysios und alle besser als ich, aber ich wirf es nur mal so in den Raum. Super Leistung und natürlich genau das, was Fabio Ingolitsch schon ein paar Mal gesagt hat, dass er natürlich einen Sechser braucht, der diese diagonalen langen Wege gehen kann, die sich in diesem Spiel ergeben. Also es ist nicht mehr nur der Sechser pendelt quer, sondern wir haben relativ viel vertikalen Raum, der berühmte Box-to-Box-Player ist das. Und da brauchst du natürlich jemanden, der sehr läuferisch fit ist und dass der sich mit dieser läuferischen Aufgabe natürlich ein bisschen leichter tut als der in die Jahre kommende Jon, ist klar, dass er das in einem höheren Tempo kann als der Jon, ist jetzt nicht so schwer. Und dass er so mir nix, dir nix Ryan Foss so aussieht gespielt hat, ist schon auch eine Meldung für einen 17-Jährigen, das muss man auch mitbedenken. Also er hat schon ja auch in den Testspielen immer im ersten Anzug gespielt, der Luca, und nicht Ryan. Also das finde ich schon interessant und das ist natürlich ein Versprechen für die Zukunft. Wie gesagt, muss ein bisschen drauf aufpassen, 17 Jahre und maybe sogar noch im Wachstum. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich.
Es gibt sicher Spiele, vor allem bei englischen Wochen, wo der Fosso wieder seine Minuten kriegt, aber es sprechen halt viele Argumente für Weinhandl und nicht für Fosso, allein das spielerische Element, das er einbringen kann und was er grundsätzlich an Passsicherheit und welche Pässe er spielt, ist halt ein Unterschied zu dem links-rechts vom Fosso. Das Fosso ist sicher ein brauchbarer Spieler, wenn es darum geht, dass die fest beißt, aber der Weinhandl kann halt einfach viel mehr unterschiedliche Qualitäten noch einbringen auf der Position. Mhm. Also ist eine recht klare Entscheidung, wenn der in Form ist, meiner Meinung nach.
Momentan auf jeden Fall. Aber auch bei Ryan Fosso gibt es ja Transfergerüchte, habe ich heute wieder gelesen.
Wohin?
Rangers unter anderem, weil da wollen sie alle haben von uns anscheinend.
Die nehmen nicht alles, was einmal bei uns aufgelaufen ist. Gell?
Ja, gilt es noch abzuwarten, wie sich das weiter entwickelt. Bei den Hearts jedenfalls war aber großes Wundenlecken angesagt. Walter Franken hat gemeint, if you don't kill, you get killed. Also weniger martialisch formuliert, die Tore, die du nicht schießt, die frisst du dann eben. Auch diverse Hearts-Fan-Medien, die so konsumiert haben in den letzten Tagen, wie Hearts Standard oder Scarves Around the Funnel, die waren sehr konsterniert, ob der eigenen individuellen Leistung, insbesondere die der Viererkette hinten. Ist das jetzt was, Jürgen, was du glaubst, dass die auch sehr schnell abstellen können im Hinblick auf den kommenden Dienstag oder liegt da noch mehr Arbeit vor dem Cheftrainer Walter Franken?
Ja, der hat halt einfach wirklich sein komplettes Stammpersonal verloren, beziehungsweise das er gar nie kennt hat. Der baut eine eigene Mannschaft zusammen und ich hoffe, dass er das bis nächste Woche nicht schafft. Er darf es dann gern im Laufe der schottischen Saison schaffen und wieder um den Titel mitspielen. Kein Problem, wir drücken die Daumen, aber bis Dienstag bitte nicht. Und ich glaube, dass solche Dinge wie die Abstimmungsthematiken in der Viererkette hinten, da waren schon sehr anfällig auch gegen uns und da haben wir gar nicht so viel machen müssen und das ist schon passiert. Also ich glaube nicht, ich hoffe einfach nicht, dass das in den Griff kriegen so schnell.
Glaubst du das auch, Frank?
Also ja, die Abstimmung in der Viererkette, das wissen wir, das ist jetzt nicht das Allersimpelste. Ich habe ihn, ich habe ein bisschen, also Fan vorhin habe ich nicht gelesen, aber ich habe ein bisschen unter dem Social Media Auftritt der Harz so ein bisschen in den Kommentaren nachgelesen. Und da ist man sich so relativ sicher, dass die Viere, die hinten gespielt haben, alle Viere falsch sind. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So tief habe ich mich jetzt mit den Harz nicht beschäftigt. Aber das finde ich schon interessant, dass die die ganze Viererkette in Frage stellen da hinten. Das ist schon ein bisschen wild. Und jetzt wird man sehen, wie Franken darauf reagiert. Was ich zu dem Punkt aber auf jeden Fall noch sagen will, ist, selbst wenn der seine Defensive nicht besser in den Griff kriegt, wenn man rein auf die statistischen Werte schaut, wir hatten in diesem Spiel, haben wir einen XG-Wert von 2,28 gehabt und die Harz einen von 1,68. Ja? Schüsse war 20-19. Ballbesitz war am Ende des Spiels dann 33% für uns, 67% für die Harz. Ist jetzt noch nicht so spannend. Was ich extrem spannend gefunden habe, es gibt ja diese Big XGs, also diese ganz großen Dinger, und da steht es 4-4. Also muss man sagen, wenn man diese Zahlen jetzt hernimmt, war am Ende die Überlegenheit, also waren wir jetzt nicht wirklich überlegen, sondern wir waren einfach überlegen effizient. Wir haben unsere Chancen halt gemacht und die Harz halt nicht. Und angesichts dieser Tatsache würde ich sagen, ist halt das Rückspiel fix einmal nichts, was unter Formsache abzuhacken ist, weil die sind zu vier ganz große Chancen gegen uns gekommen. Und das kennen sie in ihrem Heimspiel wahrscheinlich auch. Also das wollte ich nur noch sagen. Bei aller
die
Freude,
Zahlen, die du gerade vorgetragen hast, sprechen eine recht ausgeglichene Sprache, das reicht ja für das Rückspiel. Ja,
und da denke ich mir, Vorsicht, ne? Ja, vielleicht Vorsicht vorne an anderen Viererketten. Vielleicht müssen wir schauen, dass wir nicht in der ersten Halbzeit zwei kriegen bei denen da oben, ne?
Na, du musst sicher vorsichtig sein, wenn du schnell ein Tor kriegst, kann das schon umkippen. Aber man darf jetzt trotzdem vorsichtig optimistisch sein, wenn man in einer Europacup Quali-Runde für die Europa League 4-0 daheim gewinnt, darf man hoffnungsfroh ins Auswärtsspiel fahren,
finden. Natürlich darf man das.
Und ich glaube nicht, dass man das so aufziehen darf, dass man da jetzt so viel Angst haben muss, dass man da nicht noch ein paar frisst. Ich glaube, dass man das einfach selbstbewusst angehen muss, weil gleich gut wie das haben wir jedenfalls. Im Moment ja, zumindest.
Im Moment auf jeden Fall. Eine Zahl habe ich da noch vor mir, das passt ganz gut dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast, Frank. Ballberührungen im gegnerischen Strafraum. 37 bei den Harz, 28 bei Sturm. Unterstreicht nochmal die Effizienz von den Schwarzen. Ja, Lena, was erwartest du jetzt von dem Rückspiel? 4-0 ist natürlich einmal eine Ansage, aber man weiß, dass diese Bude da auch recht laut werden kann in Edinburgh. Wie legt man es jetzt an, ohne dass man früher oder später da noch in Not gerät?
Ja, wie es der Jürgen gerade gesagt hat, ich glaube, es ist ich meine, beim 4-0 hat man zumindest ein bisschen ein Polster. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir gleich am Anfang schauen, dass wir offensiv drauf gehen, dass wir einfach uns nicht nur hinten einstellen und mauern. Ich glaube, das hat wenig Sinn, weil dann kann genau das passieren, was vielleicht da in Liwenau passiert ist in der ersten Halbzeit, dass man dann trotzdem zum Kämpfen hat und dann geht es relativ schnell und dann ja kann es trotzdem noch zum Zittern kommen. Also ich glaube, es ist voll wichtig, dass man da von Anfang an drauf geht und eben einen mutigen Auftritt hinlegt und sich nicht einschüchtern lässt von der Kulisse vor Ort. Und ja, also ich glaube, dass das wichtig ist.
Und wenn diese Weltmeisterschaft für irgendwas gut war, dann, dass der Busbacken in der Regel verliert.
Ja, mal schauen. In dem Fall, hoffentlich parkt Sturm dann nicht nur den Bus, sondern beteiligt sich auch ein bisschen aktiv am Spiel, um da vielleicht das eine oder andere Tor noch auch auswärts drauf zu legen.
Wir könnten gleich mal einen weiten Einwurf versuchen zu Beginn.
Ja, wenn er uns zugesprochen wird, wäre es kein Schaden. Aber vielleicht könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sie sich jetzt ein bisschen vorbereitet haben auf Standardsituationen von Sturm, sei es per Ecke oder per Einwurf. Mal schauen. Reden wir ein bisschen über das Drumherum. Liebenau wurde ja teils erneuert, also von einer großen Erneuerung wäre ein bisschen zu viel gesprochen, aber zumindest das Licht leuchtet jetzt ein bisschen heller, auch die Soundanlage war ja neu und die Kurve ein bisschen geschlossener noch durch die Bauarbeiten, neue Vorsängerproteste haben wir auch gesehen. Frank, wie hat dir das so gefallen? Was war so der Rundum-Eindruck abseits des Rasens?
Das Licht blendet ein bisschen, Aber das gehört anscheinend so in der Champions
League.
Das
sind wir nur nicht gewohnt.
Ja, ich sage, der Ball blendet noch ein bisschen.
Wir haben ja noch bei Kerzenschein gespielt.
Ja, sozusagen. Also bei Funzeln. Rötlichen Licht.
Ja, Funzeln. Die Schweindl-Aufwärmlampen, die sie über uns aufgehängt haben, die verstehe ich nicht ganz, ne, diese Lichtbalken. Ich glaube ja, die sind dazu da, dass die Fotos, die die Polizei in Sektor reinmacht, besser werden. Habe ich so das Gefühl. Also ich gehe überhaupt nur mehr mit großem Schirmkapitel ins Stadion. Und das mit den Vorsänger-Protesten, ja, sie sind halt jetzt da weiter vorn, ist in Ordnung. Mir ist ein bisschen wurscht, wo die sind. Ob die Soundanlage jetzt besser ist, das hätte ich jetzt nicht nachvollziehen können. Ich habe so mittelgut verstanden, aber ich höre halt auch wirklich schlecht. Ich bemängle eher die Soundanlage in der Nord. Mhm. Das finde ich nicht so krass. Da versteht man relativ schlecht. Das möchte ich hier jetzt einmal so hinausrotzen. Das finde ich nicht so cool. Wenn man so als älterer Mann wie ich da im Sektor steht, wird schon schwer mit dem Verstehen, was die Herrschaften wollen von mir. Und das liegt nicht nur daran, dass manche von ihnen leider nicht Mikro sprechen können, sondern es liegt daran, dass die Soundanlage einfach einmal ein bisschen anders eingestellt gehört, Freunde. Das wird irgendwie sehr krass sein und vielleicht nicht auch so steil ausrichten. Aber wer bin ich, das zu judgen? In Summe finde ich es ganz nett. Eins muss ich sagen, mir ist die Kurve brutal voll vorgekommen dafür, dass wir ja ursprünglich glaubt haben, es ist mehr Platz und dann über Kanäle hintenrum erfahren haben, es ist gar nicht mehr Platz.
Ja, wir haben nicht mehr Tickets verkauft dort, weil das wurde dann doch nicht genehmigt. Also es ist gleich wie immer, aber es waren viele Leute drin.
Ja, es ist mir schon bumm vorgekommen, also bumm vorgekommen.
Ja. Aber zum Mikrofon der Kurve nochmal, also es gibt durchaus den Altgedienten, den man normal sehr gut versteht und den ich ja in der letzten Saison immer gut verstanden habe. Ich habe kein einziges Wort verstanden von den Ansprachen am Dienstag, gar nichts. Ich habe nur klatscht, wenn die anderen klatscht haben. Ich habe überhaupt wirklich nichts verstanden.
Es war schwierig, ja. Und das ist dann halt ein bisschen vergebene Mühe, wenn man nichts versteht.
Ja, dabei waren sicher ein paar nette Worte über die Sturmflut dabei und so, aber die habe ich auch nicht verstanden.
Ja. Also, und ich glaube, es könnte ein bisschen an der Ausrichtung dieser Speaker dort unten liegen und vielleicht muss man mal neue Kabeln verlegen, ich weiß nicht.
Wir haben doch 30 Kilometer Kabel verlegt, da haben sie, glaube ich, um die Kurven
immer dumm gelegt. Ich fürchte nicht in der Kurve. Ich fürchte nicht in der Kurve. Vielleicht könnten wir mit unserem Spendengeld machen, wir könnten ein paar hundert Meter K7-Kabel kaufen, dann kann man das Zeug ordentlich anschließen und noch ein paar Sachen. Aber ja, wurscht, egal.
Jetzt haben wir aber schon viele Baustellen offen. Also Crowdfunden soll man fürs Trainingszentrum,
ja,
Kabel soll man kaufen.
Ja, ihr gebt ja nichts her von dem Geld. Ich hätte Crowdfunden und Kabeln
kaufen. Aber wir haben genug Ideen.
Wir diskutieren sie eh noch. Wir haben genug Ideen. Gut. Schön fand ich auch, dass man auf die Längsseiten das Gratulationsbanner das erste gespannt hat. Das ist eine gute Idee gewesen, finde ich, für die Sturmflut, meine ich.
Ja.
Würdig. Damit sie die auch selber sehen, weil sonst sehen sie es ja nicht. Das ist ja das Problem in der Kurve, nicht, dass man immer erst nachher schauen kann, was da gestanden ist.
Was sagen wir eigentlich zum ersten Auftritt? Also ist ja nicht der erste Auftritt, aber zum Europacup-Auftakt vom Herrn Buchrieser.
Auf die Schwarzen, hat er gesagt.
Ja, genau. Vor dem Spiel hat er auf die Schwarzen gesagt.
Finde ich gut.
Das war schön. Ja.
Gesund, tadellos, oder? Ein dankbares Spiel heute auch für den Stadionsprecher. Ja. Kein Stress, kein medizinischer Notfall, 4 Tore. Kann nicht besser laufen.
Tore schön, schön moderiert.
Ab dem zweiten Tor ist man sehr enthusiasmiert vorgekommen.
Ja, hat sich vom Stadion anstecken lassen.
Nicht nur er, ja. Hat er, wie er es im Interview bei uns gesagt hat, hat er die Emotionen transportiert, die auf den Rängen stattgefunden haben.
Ja, passt.
Ja, hat Wort gehalten.
Ein Transmitter.
So ist es, ein Transmitter.
Kein Katalysator.
Lena, hast du noch was zu ergänzen beim Drumherum? Ist da was besonders positiv oder negativ noch hängen geblieben, was wir noch vergessen haben zu erwähnen jetzt?
Also grundsätzlich alles gleich, was ihr gesagt habt. Also das Licht blendet mich auch extrem. Also da habe ich mir auch gedacht, bist du deppert. Aber sonst...
Blendst du daheim auch rein?
Ja, also mein Schlafzimmer schon ein bisschen, blöd, muss ich sagen. Also letztens, das ist das, jetzt haben wir schon gedacht, boah, ich bin so froh, dass ich Jalousien habe, weil sonst wäre es schwierig.
So blickdicht Vorhänge noch.
Und sonst kleiner Tipp, Beschwerdebrief und Nachfragen, ob für das helle Licht eher ein UVB gemacht worden ist.
Nein, das machst du nicht, das verbietet
dich nicht. Ich bin Mitglied von Black FM. Black FM verhindert Europacup in Liebenau.
So viel Zeit,
du kannst gern Schadenersatz fordern für die Lärmbelästigung und für den Lichtsmog, aber bitte keinen Brief mit Fragen zur UVB.
Nein, aber sonst, dafür, dass ich die Lautsprecher so laut gehört habe, als ich es testet habe, ist mir da jetzt nichts großartig aufgefallen beim Spiel selbst. Aber ja, wie ihr eh sagt, also es liegt nicht an euch, dass ihr älter seid als ihr, als ich.
Das liegt nicht an uns.
Ich verstehe auch nie was, wenn was gesagt wird. Also ich frage immer meine Nachbarn, was hat er jetzt gesagt?
Weil verstehen die das, wenn meine Nachbarn sagen, dann immer, ich habe auch nichts verstanden.
Nein, es weiß einfach keiner. Es geht einfach jeder also davon aus.
Stille Post wird dann umgegeben. Da kommt irgendein Plätzchen raus.
Aber jetzt sind wir dann fein raus, Jürgen. Wenn die Jungen auch nichts verstehen.
Ja.
Vielleicht bist du doch nicht so derisch, Frank.
Oh, ja. Neben Andi stehe ich gern, weil der Andi kann mir immer die Auswärtsbanner vorlesen.
Ja, ich habe da durch meine wunderbaren Kontaktlinsen, die nicht verrutscht sind, vorlesen können, dass drüben auch ein Schalke-Logo zu erkennen war auf einem Halsbanner.
Ja. Gibt eine Fanfreundschaft seit 2004.
Wow.
Das hast du mit deinen Augen erkannt?
Das mit der Fanfreundschaft?
Nein. Das hat er recherchiert.
Das hat er nachgelesen.
Das habe ich nachgelesen, ja genau.
Ich zoome immer mit meinem Handy rein und schaue, was da drüben steht.
Das ist auch eine Möglichkeit, ja.
Tatsächlich. Ich stelle mich neben dem mit den Kontaktlinsen.
Ja. Aber so Thema Vorsänger-Protest, wollte ich ja noch sagen, ich sehe da nicht am Romy. Also entweder bin ich jetzt klar oder ich stehe einfach so viele Leute neben mir. Aber ich sehe da sowieso nicht um mich. Also habe ich den Unterschied da gar nicht bemerkt.
Es macht da atmosphärisch keinen Unterschied. Sie stehen ein Stückchen weiter unten und haben ein bisschen mehr Platz und hängen weniger so auf die Glander.
Ich glaube, für sie ist es angenehmer, ja.
So schaut es aus. Sie haben sicher eine komfortablere Position für ein ganzes Spiel. Ja, das ist sicher. Ja,
für die langfristige Wirbelsäulengesundheit ist, glaube ich, besser so.
Ja. Weil wie wir wissen, sind ja auch dort manche eher in unseren Alterssphären mittlerweile.
Schaut auch
der eine oder andere.
Der, sehr gut.
Ein Cricket-Experte.
Mhm, genau.
Genau, ja.
Seit neuestem ist es Cricket.
Lesen können. Herzliche Gratulation dazu. Nach dem Spiel ist trotzdem vor dem Spiel, das gilt für den SK Sturm momentan ganz besonders, denn schon am Freitag, also am Erscheinungstag dieser Episode, sind die Schwarzen schon wieder im Cup unterwegs. In Runde 1 des Cup-Bewerbs trifft das Team von Fabio Ingolitsch nämlich auswärts auf den SV Teampool Seekirchen, wie der Club hochoffiziell heißt. Seekirchen liegt am Wallersee, das ist im Flachgau, also im Norden des Bundeslands Salzburg. Damit endet aber schon mein Wissen über diesen Verein. Lena, du hast dich versucht schlau zu machen über Seekirchen. Was müssen wir über diesen Fußballverein wissen, bevor es für Sturm dort um den Einzug in die zweite Cuprunde geht?
Genau, ich habe mich ein bisschen hineingetaucht in die Tiefen des Internets, weil viel hast du nicht gefunden. Aber also das Wichtige hast du eh schon gesagt, der offizielle Vereinsname ist SV Teampool Seekirchen 1945, also gegründet 1945. Und die Heimstätte trägt den schönen Namen Sportzentrum Aug. Und Aug? Verantwortlich.
Da wären wir wieder beim Thema Aug.
Verantwortlich für den sportlichen Erfolg von SV Seekirchen ist der Trainer Mario Lapcalo. Der ist schon länger im Club, ist seit 2020 Trainer und war davor auch schon Co-Trainer und so weiter und so fort und hat mit Seekirchen 2024/2025 den Meistertitel in der Salzburger Liga geholt, also in der Landesliga kann man sagen. Und lustig zum Trainer, er und Fabio Ingolitsch kennen sie tatsächlich, sind vor Ort eigentlich quasi Nachbarn, habe ich gelesen. Habe ich einen Artikel gefunden. Und Mario Lapcalo hat gesagt, dass er tatsächlich den Fabio Ingolitsch einmal nach Seekirchen holen wollte, vor circa 10 Jahren. Und haben auch zusammen den B-Lizenz-Trainerkurs gemacht und kennen sie jedenfalls sehr gut.
Er wollte ihn als Spieler oder Trainer holen?
Vor 10 Jahren.
Da war der Ingolitsch noch gespielt, oder?
Da hat er noch gekickt, oder? Selber mit 24.
Bei St. Johann oder irgendwo.
Ja.
In Bischofshofen.
Wie der noch gekickt haben.
Ja. Also es ist quasi ein echtes Nachbarschaftsduell, was uns da erwartet mag. Und zum Kader habe ich mich auch ein bisschen informiert. Es ist eine sehr junge Truppe. Also der Altersschnitt liegt bei nur 24 Jahren. Sehr viele junge Spieler. Der Torschützenkönig letztes Jahr war der Fabian Neumeier, der war einmal bei Blau-Weiß Linz und hat letzte Saison in 22 Spielen 14 Tore gemacht. Ist ein Mittelstürmer.
Der weiß, also, wo das Tor steht.
Genau. Und ich habe heute ein bisschen mitgehört bei der Partie von der Austria und da haben sie gesagt, weil das Spiel wird morgen auch auf Puls 4 übertragen, dass der Pokal bereits am Weg nach Seekirchen im Puls 4-Auto ist. Das wollte ich noch als Fun Fact hinzufügen.
Dann könnten wir ja gleich mit heimnehmen dann, zum Beispiel.
Bitte, wieso fährt der Pokal dorthin?
Das verstehe ich auch nicht.
Aus Präsentationsgründen.
Ja, wir sind ja nicht Titelverteidiger.
Ne? Ist ja wurscht.
Was?
Egal.
Hat der Lars stehen lassen?
Der Lars kann Klar, oder was? Ja, der hat ja nicht verdient, sagen wir uns ehrlich.
Ja, abgesehen davon.
Der Cup oder, der, oder, sie, oder wir haben ihm nie zurückgegeben in Messendorf.
Das kann auch sein.
Ist ja gestanden. Jetzt müssen wir ihn mitbringen.
Wir haben ihn noch.
Ich kann euch noch sagen, was Teampool ist.
Bitte.
Eine Personaldienstleistungsfirma.
Ah ja.
Nomen ist Omen.
So was wie Trinkwalder.
Ja, genau. Trinkwalder für kleinere Brötchen. Mhm. Aber Trinkwalder gibt es ja gar nicht mehr, oder?
Ich hoffe
nicht. War einmal ein Admira-Sponsor.
Mhm. Ja, das sind ja irgendwie schlimm eingegangen, oder? Da gab es ja Malversationen, glaube ich.
Mhm. Oje.
Aber da gibt es eine Trainerfreundschaft, das finde ich lustig. He?
Das ist schön.
Nachbarschaft sogar.
Nachbarschaftsduell.
Schön arg.
Aber Seekirchen ist doch im Flachgau und Ingolitsch ist Bongauer. Welcher ja, Jungsong dorthin?
Jedenfalls.
Wer weiß, wo der Trainer wohnt?
Salzburg 24 hat mir diesen Artikel ausgespuckt.
Auch ein Punkt.
Sehr schön.
Sehr schöne Gegend. Ich war unlängst in der Gegend, nämlich am Obertrummer und am Mattsee. Das ist einmal nur ums Eck vom Wallersee. Sehr nett dort. Schon ein bisschen wie in Bayern.
Ja, der Obertrummer und der Mattsee hängen ja zusammen, oder?
Die haben eine Verbindung unterirdisch durch einen Durchfluss. Ja, ist eigentlich ein See gewesen mal früher.
Das schon her.
Ist aber, jetzt kann ich jetzt gehen ein bisschen ins Detail kurz, falls das jemand interessiert. Der Mattsee und der Obertrummersee haben ganz andere Badebedingungen. Obertrummersee ist eher drüber, naturbelassen, der Mattsee klareres Wasser und auch wärmer.
Das ist vielleicht gut zu wissen für ein paar Leute, die dann übers Wochenende draußen bleiben oder so.
Genau, und wer wohnt in Obertrum? Außer der Braumeister Siegel, der dort die große Obertrummer Brauerei
betreibt. Danke, dass du das hast.
Die in der 9. Generation Josef Siegel war natürlich bei einer Brauereiführung auch. Es wohnt in Obertrum Teamchef Ralf Rangnick.
Oh.
Ralle
Tower, habe ich auch nicht gewusst. Kann man Ralle auch noch besuchen gehen, wenn man das mag.
Das ist ein Programm.
Zu der Zeit nicht, da war WM, wie ich dort war.
Ach so, ja.
Na, aber jetzt vielleicht.
Am Wochenende jetzt.
Ja.
Ja, wer mag.
Schön. Lena, hast du noch was zu ergänzen? Jetzt haben wir dich unterbrochen eigentlich vorher.
Nein, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Na, sehr gut. Da muss ich was ergänzen. Seekirchen ist doch dieses Sensationsteam 2020, oder?
Sensation gegen den GAK.
Die haben doch die Roten damals.
Gegen die Roten einen Sieg. Ja, dazu wollte ich gerade kommen, weil die Bilanz, die jüngste im Cup von Seekirchen, ist ja ausbaufähig bis eben auf das Jahr 2020, wo sie den GAK eben in Runde 1 mit 1:0 in Graz besiegt haben und dann in Runde 2 gegen Altach ausgeschieden sind.
Guter Verein.
Sonst, sie waren dann noch 2021 auch dabei, jetzt in den letzten Jahren, da haben sie 0:1 gegen den FAC verloren, auch nur knapp und 2022 dann doch deutlicher, in Bregenz allerdings 0:3.
Soll ich da was über Obertrum erzählen?
Nein, ich glaube, es ist genug, Jürgen, danke.
Aber Edi Glieder wird vorkommen.
Oh, Edi Glieder, der ja begeisterter Fußballgolfer ist.
Darauf wollte ich hinaus, ich habe Fußballgolf gespielt auf diesem Platz, dort, wo Edi Glieder den Platzrekord hält, mit 67 Schüssen.
Ja.
Ich habe 90 gebraucht.
Mhm. Ist Fußballgolf lustig?
Ja, es war nur furchtbar heiß, aber es war tatsächlich lustig. Aber man kriegt da so ein Tragerl mit, da kann man das Bier tragen über den Golfplatz.
Ach so. Vielleicht hast du deswegen 90 Versuche gebraucht.
Nein, es war gut Bier. Für einen Hobbyspieler angeblich.
Okay. Na bitte, so viel gelernt in den letzten Minuten. Was also, sagt eigentlich...
Du willst mich schon abstoppen.
Ja, Entschuldigung, ja, ich habe nicht gedacht, dass es um Edi Glieder geht. Dann war ich wieder interessiert. Was sagt Fabi Ingolitsch vor diesem Spiel? Folgendes gibt sein Statement aus der Aussendung von Sturm her. Er spricht eben natürlich von Substanz, die das Hartspiel jetzt gekostet hat, aber auch sehr viel Energie, die man bekommen hat durch diesen klaren Sieg. Aber er sagt, Seekirchen ist eine mutige Mannschaft, sowohl gegen als auch mit dem Ball. Und Ziel ist es, so Ingolitsch, so schnell wie möglich für klare Verhältnisse zu sorgen, damit man eben die Mission Aufstieg auch problemlos erfüllen kann. Auch über das Personal hat Ingolitz gesprochen. Krügic und Ruschka sind natürlich weiterhin verletzt und kein Thema. Aber auch JP Hödl wird nicht zum Einsatz kommen, weil er das Spiel gegen die Harz nicht ganz schadlos überstanden hat. Es handelt sich da aber um eine Vorsichtsmaßnahme, sagt Fabio Ingolitsch, und er kündigt aber trotzdem einige Veränderungen an. Also man darf auf die Startelf schon gespannt sein. Einige haben ja gar nicht oder kaum gespielt jetzt in dem ersten Spiel. Mamageschwili, Beganovic, Petrovic oder Koller. Frank, womit rechnest du personell?
Mit allen genannten, inklusive Viper.
Ich glaube, also dass er mega rotieren wird.
Ich glaube, dass Viper schon eine Halbzeit kriegt. Alles andere würde mich wundern. Dass er sie von Anfang an kriegt, glaube ich nicht, aber ich glaube, Viper spielt eine Halbzeit. Und die Herren, die du genannt hast, dürfen vielleicht alle anfangen. Ob er hinten wirklich zwei Leute tauscht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber also ich glaube schon, dass er ordentlich mal würfelt. Würde ich auch für sinnvoll halten, weil nächsten Dienstag geht es nochmal gegen die Hearts. Das wird sicher nicht körperlich so viel easier da in Schottland haben. Und du wirst wahrscheinlich plus minus wieder mit dem Anzug spielen, der jetzt in Libanon gespielt hat. Dann muss das Cup-Ding, müssen dann die anderen drüber kriegen. Wenn wir international spielen wollen, braucht man sowieso einen Kader, der das hergibt, dass wir mit getauschtem Personal spielen. Rotation, ne? Hashtag Rotation. Und darum, also das sollten wir alle sehen, finde ich, ne? Im Sinn der aktiven, des aktiven Erholungs, der aktiven Erholungsmöglichkeiten für die Ansa.
Fragezeichen ist Otter, finde ich, weil braucht er ein bisschen Spielpraxis und wie weit ist die Wade und ist es gescheiter, man schont ihn für Schottland, dass er dort wieder zumindest eine Halbzeit spielen kann oder muss er ins Spiel reinkommen und kriegt deswegen einen leichteren Probegalopp im Cup mit Spielzeit? Wäre eine interessante Frage, die wir jetzt nicht beantworten können.
Ja, auf jeden Fall, aber ja, natürlich, je schneller man da ein, zwei Tore schießt, umso einfacher wird auch das restliche Spiel dann werden. Ich würde noch ganz gern kurz, weil wir es dann in der letzten Folge nicht besprochen haben, ihn jetzt dann noch kurz erwähnt haben, Nelson Viper, damit hat man ja doch eine Lösung gefunden für eine Position, auf der man ja länger auf der Suche war. Und da würde ich gern nochmal eure Meinung hören, inwiefern das jetzt aus eurer Sicht auch so reicht und mit dieser Ergänzung und diesem Spielerprofil jetzt eine Sturmreihe ist, mit der ihr guten Gewissens in die neue Saison gehen könnt.
Nee, von dem, was am Papier steht, schon. Wie er es dann umsetzt, weiß ich nicht, weil das Spiel gegen Harz war jetzt sehr undankbar für ihn, weil er zu einem Zeitpunkt ins Spiel gekommen ist, wo es eigentlich schon darum ging, dass wir das jetzt zu Ende spielen und nicht mehr so sehr auf den Endzweck, wofür er eigentlich geeigneter wäre. Also da hat er sich, da hätte sich wahrscheinlich jeder schwer dran, der das erste Mal in der Mannschaft reinkommt. Grundsätzlich vom Profil her ist es das, was Fabio Ingolitsch ständig beschrieben hat im Sommer auch in Irtning und immer, wenn man mit ihm geredet hat, das wollte er haben, das ist jetzt das. Also liegt es unter anderem, glaube ich, auch an ihm, dass man das ordentlich in Szene setzt, würde ich mal sagen.
Lena, wie geht's dir?
Mit Jatta daneben, funktioniert ja. Mit Vloda auch schon, funktioniert mit dem sicher noch besser.
Ja, gegen die Hearts hat man jetzt ja noch nicht so viel gesehen, dadurch, dass er nicht viel gespielt hat. Deswegen würde ich mir gleich wieder Frank das auch wünschen, dass er, oder er erwartet fast, dass er zumindest eine Halbzeit kriegt jetzt im Cup, dass man das aus unserer Sicht natürlich auch besser einschätzen kann, wie er spielt und so weiter. Aber ich glaube, dass das schon gut passen könnte, eben auch mit Chatter zusammen. Also bin da auch sehr positiv gestimmt, ehrlich gesagt. Und was ich bis jetzt so gelesen und gesehen habe, bin ich sehr gespannt.
Die Frage ist natürlich, Herr Frank, passiert auch abgangsseitig vielleicht auch doch noch was im Angriff, ne?
Naja, wenn Hödel und Weinhandel auf der internationalen Reise so weiterspielen, kann schon noch was passieren, behaupte ich mal.
Ja, man ganz vorne vor allem.
Wir haben ja jetzt nicht wirklich gesprochen über Emmanuel Awu, weil er schon weg ist, aber da sind ja noch zwei, die auch nicht so im Training so fix und so. Und jetzt wieder, also namentlich Malone und Kamara, wo man ja augenscheinlich auch nach einer Lösung sucht. Und vielleicht passiert noch was fixzugangsseitig, wenn man da beide irgendwo noch unterkriegt. Und dann kann schon sein, dass da vorne noch was getan wird. Ich weiß halt nicht, ob man was in der Kalibergröße von Viper dann holt, sondern irgendeinen Entwicklungspotenzialspieler für ganz vorne, der vielleicht ein ähnliches, muss man dann nachdenken, ob man dann ein ähnliches Profil will oder ob man dann sagt, Eigentlich würde man dann schon fast wieder was anderes brauchen. Keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nach diesem Spiel gegen die Harz nicht, was ich, also noch immer nicht, was ich von Axel Kayombo halten soll. Den Auftritt fand ich gut auch schwierig, aber auch nicht so glücklich. Da war auch wieder geprägt von ganz eigenartigen Entscheidungen, die sehr verkopft wirken alle. Weiß ich nicht. Also kann natürlich sich da vorne noch was bewegen. Und dann kann schon sein, dass man nochmal reagiert. Was ich zu Nelson Viper noch sagen wollte, ist, wie der Jürgen sagt, das ist das Profil, von dem wir seit letzten Jänner reden. Also letztes Jahr Jänner reden. Jetzt ist es da, zumindest mal, ich sage mal, zumindest mal bis Weihnachten. Jetzt wird man sehen, ob sich das Spiel so zuschneidern lässt auf so einen, weil das ist schon der klassische Zielspieler. Viel klassischer geht es fast gar nicht mehr. Also hoch wie ein Eingangstier und gar nicht langsam, wie man gesehen hat. Also für die Größe ist er schon flott. Und mit dem Ball am Boden schaut das nicht so schlecht aus. Also das ist fußballerisch schon ein relativ komplettes Paket. Versteht man, warum der Typ einmal einen Markt, also akut gerade einen Marktwert von 7 Millionen hat. Man muss natürlich anmerken, der war schon mal über die 10 Millionen auch mit seinem Marktwert. Das letzte Jahr ist nicht so top gelaufen. Wird man sehen, wie schnell es bei dem wieder funktioniert. Aber das ist halt eine Aufgabe des Trainerteams, ihm dieses gute Feeling auch bei uns zu geben. Und darum sind, glaube ich, so Sachen wie jetzt gegen Seekirchen 45 Minuten mal auf jeden Fall spielen zu dürfen, ganz, ganz wichtig, um das relativ schnell, diese Eingewöhnung in das Team hinzukriegen. Das könnte schon wichtig sein, ne? Der Typ.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, kann man zumindest vorstellen, dass sein Marktwert-Boost damals mit der 21 eben zu tun hatte, natürlich, wo er, glaube ich, auch ganz gut getroffen hat. Und das Jahr danach war halt schwieriger, weil er jetzt diesen ersten größeren Step im Profi-Erwachsenen-Fußball, natürlich auch schon auf Höhe Deutsche Bundesliga, muss man sagen, noch nicht hundertprozentig geschafft hat. Also im Idealfall sind wir da ein guter Zwischenschritt für den Herrn Viper.
Hoffen wir es für beide Seiten.
Genau. Eine Sache noch zum Spiel in Seekirchen. Geleitet wird das Spiel vom Herrn Markus Greinecker. Der hat in der Vorsaison sein Bundesliga-Debüt gefeiert, weil mir war der Name noch überhaupt nicht geläufig. Aber Sturm hat er bis jetzt noch nie gepfiffen. Dafür kann er jedem gleich helfen, wenn ihm was zwickt. Er ist nämlich selbstständiger Physiotherapeut mit Schwerpunkt Hüfte, Knie und Sprunggelenk sowie Lendenwirbelsäule. Also,
Schiri, hilf mir.
Schiri, mit dort der Pugelweh. Und dann kann er gleich helfen. So viel dazu.
Ja, bitte nicht. Was tut der Präsident am Feld?
Der ist ja so noch in New York.
Der
ist
weiß, ob der es rechtzeitig zu dem Spiel schafft.
Ja, der weilt ja, mittlerweile lieber in den Staaten.
Vorsicht, Andi, da habe ich mal Schimpf gekriegt für so eine Aussage.
Er ist natürlich wahnsinnig gern, er ist wahnsinnig gern beim SK Sturm, aber beim Spiel gegen die Harz war er nicht anwesend, das ist Fakt.
Ja, aber das WM-Finale war meines Wissens am Sonntag und es hieß, oder er hat mir gesagt, er hat keinen Flug vorher zurückbekommen.
Oh weh, waren alle ausgebucht.
Staus über den Atlantik.
Offenbar. Okay. Oder er hat angehängt, wie man so schön sagt.
Natürlich, verständlich, wenn man schon mal da drüben ist.
Eine Schifffahrt über den Hudson River.
Super, Hubschrauber fliegen.
Mit Gianni Infantino Hubschrauber fliegen.
Infantino.
Gut, dann machen wir einen Schritt zu unserem nächsten Punkt. Er, um beim Thema Gesundheit anzuschließen, er war einer der Neuzugänge im Trainerteam für diese Saison, für diese Vorbereitung und er trägt in Graz den gleichen Titel wie einer seiner Vorgänger jetzt bei der TSG Hoffenheim. Head of Performance. Ein LinkedIn-Titel aus der Hölle, wie es unser geschätzter Kollege Christoph Biermann einmal nannte. Christoph Jean-Baptiste Zellner, wie er mit vollem Namen heißt, folgte in diesem Sommer Fabio Ingolic nach Graz, um dem Kader das nötige Fitness-Korsett zu verpassen. Die Vorbereitung ist absolviert und das erste Pflichtspiel ist in den Beinen. Zeit also, den neuen Fitness-Guru in Messendorf zum Gespräch zu bitten und ihn unter anderem zu fragen, was denn hinter seinem Titel steckt, was es heißt, jeden Spieler dort abzuholen, wo er steht und wie ausgeprägt der Faktor Mensch im datengetriebenen Fitnesstraining dieser Tage noch ist. Jürgen Pucher hat mit Zellner folgendes Interview geführt.
Christoph, Fabio Ingolic und du, ihr kennt euch schon aus Alltag. Was waren deine beruflichen Stationen davor? Kannst du uns deinen Werdegang bis zum SK Sturm ein bisschen skizzieren?
Ja, sehr gerne. Angefangen habe ich nach dem Sportstudium in Tübingen, war dann bei der SGV Freiberg für den Jugendbereich im athletischen Bereich verantwortlich, die mittlerweile in der Regionalliga in Deutschland unterwegs sind. Bin danach zum Karlsruher SC, war dort 3 Jahre, habe mich da von der U16 hoch zum athletischen Leiter in der Nachwuchsabteilung gearbeitet, Stück für Stück, habe dann die U19 betreut. Und nach diesem Schritt bin ich dann zum SSV Ulm Fußball gegangen, habe da 3 sehr erfolgreiche Jahre erlebt, von der Regionalliga in die 2. Deutsche Bundesliga aufgestiegen. Und dann kam ich eben nach Altach, wo ich den Fabio kennengelernt habe.
Es heißt, wie das war zu lesen, dass Ingolic und du euch dort kennen und schätzen gelernt habt. Warum könnt ihr gut miteinander?
Ja, ich glaube, in dem ersten Gespräch, was wir beim Kennenlernen hatten per Videocall, wurde schon schnell so gewisse Synergien geschaffen, dass sein Fußballverständnis aus der athletischen Sicht sehr intensiv geprägt ist und dass auch die Athletik aus meiner Sicht viel auf dem Platz stattfinden muss. Und ich glaube, das hat dann schnell ganz gut gematcht. Und dann auch im täglichen Arbeiten, in dem halben Jahr, was wir dort hatten, haben wir beide gemerkt, dass es einfach gut passt, dass wir gegeneinander gegenseitig gut vertrauen können, was die Arbeit betrifft, dass ich die athletischen Inhalte so rüberbringe, wie er es sich auch erwartet, und dass das halt sehr gut mit seiner fußballerischen Spielweise matcht.
Dein Job bei Sturm, den du jetzt bekleidest, nennt sich Head of Performance, und diese Position ist unter dieser Bezeichnung neu geschaffen worden. Was ist darunter zu verstehen? Vor allem, was ist damit neu, ist meine Frage. Weil Sturm hatte ja Athletiktrainer, Ärzte, Physio, Ernährungsfachkraft und so weiter, gab es ja alles schon. Was ist der Head of Performance jetzt neu? Was ist darunter neu zu verstehen?
Ja, die Idee der Stelle ist eigentlich, dass aus den ganzen genannten Abteilungen die Informationen bei mir zusammenfließen, damit der Trainer einen klaren Ansprechpartner hat, der informiert ist über die verschiedenen Zustände, sage ich jetzt mal, des Spielers. Das heißt, wie ist er athletisch aufgestellt, welche Themen gibt's aus der Medizin, Physiotherapie, aber auch wie spielt die Ernährung eine Rolle für den Sportler. Und dass diese Informationen gebündelt werden, das ist eigentlich so mit meine Hauptaufgabe. Und dann eben auch individuell darauf einzugehen, beziehungsweise für den Trainer dann auch wirklich Spieler für Spieler eine gebündelte Info weitergeben zu können.
Das heißt also, bei dir laufen die Fäden zusammen. Du hast im kleinen Zeitung-Interview vor kurzem gesagt, wir wollen eine Struktur schaffen, in der alle Experten die Informationen sehr schnell erhalten. Das sei ein Prozess, der nicht von heute auf morgen funktioniert. Was sind da die Herausforderungen und was bedeutet diese Struktur und der Prozess? Wie kann man sich das vorstellen, dass das abläuft?
Ja, also da ist Kommunikation natürlich ein Riesenthema, dass man jeden da abholt, wie er es dann auch für sein tägliches Arbeiten braucht. Da haben wir jetzt angefangen über ein tägliches Medical Meeting, wo wir die Updates der Spieler besprechen, damit einfach die Informationen aus Training, Behandlung, Therapie so schon mal täglich zusammenfließen. Übergeordnet haben wir noch, wir nennen es jetzt mal Performance Meeting, was wir einmal die Woche machen nach den Spielen. Wo wir uns auch mehr Zeit nehmen, um nochmal im Detail Spieler für Spieler durchzusprechen, um einfach wirklich so einen allumfassenden Blick vom Fußballer zu haben, damit wir auch in den einzelnen Teilbereichen die entsprechenden Maßnahmen ableiten können. Und da geht es natürlich darum, dass jeder sich auch frei äußern darf aus seinem Bereich, jeder die Informationen teilt, die er auch für wichtig erscheint oder die ihm auffallen. Das ist mir dann immer ganz wichtig, dass da auch jeder wirklich frei sprechen kann. Und dass dann wiederum sozusagen die Informationen zum Cheftrainer gebündelt kommen und andersrum aber auch die einzelnen Abteilungen die Infos erhalten, wie vielleicht mit Spielern geplant wird, wo wir Spieler hin entwickeln wollen und so weiter.
Also es ist im Grunde so, wie wenn man Datensätze synchronisiert, dass jeder zugleich weiß, was wo Sache ist und da keine Information verloren geht. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, genau. Das ist eigentlich perfekt zusammengefasst.
Du hast im gleichen Gespräch mit der kleinen Zeitung auch davon gesprochen, dass du jeden Spieler dort abholen willst, wo er steht. Was bedeutet das konkret? Wo steht ein Spieler und wie individuell kann man einen Spieler abholen bei einer Gruppe von 30 Leuten?
Ja, das ist natürlich eine Riesen-Challenge. Da geht es natürlich darum, erstmal zu evaluieren, wie ist die Vorgeschichte des Spielers, welche Vereine haben ihn schon sozusagen begleitet, wie alt ist der Spieler, das heißt auch, wo steht er vielleicht mehr aus der biologischen Sicht und der Entwicklungssicht, aber auch, aus welcher Nation kommt der Spieler, was ist seine Verletzungshistorie, also da spielen ganz viele verschiedene Marker mit rein, wo wir eigentlich erstmal so ein Profil von jedem Spieler erstellen möchten. Das ist auch sehr zeitintensiv, aber ich glaube, es muss so sein und diese Zeit möchten wir auch investieren, damit wir darauf basierend natürlich, und das wieder in den einzelnen Teilbereichen, also Athletik, Therapie, Ernährung, nehme ich jetzt mal so als Topics, dem Spieler auch das geben, das, was er braucht, um sich bestmöglich zu entwickeln, beziehungsweise um am Schluss natürlich die bestmögliche Leistung abrufen zu können.
Wie schwierig oder wie herausfordernd ist es, eine Balance zwischen dieser Individualisierung, die du gerade beschrieben hast, und trotzdem dem kollektiven Mannschaftstraining zu halten, dass man da nicht die Gruppe nur mal komplett aufsplittert in Individualisten, sondern dass der Mannschaftscharakter erhalten bleibt? Ist das schwierig?
Finde ich gar nicht. Drumherum schaffen wir ja gewisse Settings, damit einfach der Mannschaftscharakter erhalten bleibt. Aber in diesen Settings versuchen wir dann, die Individualisierung umzusetzen. Ich nehme jetzt mal das Krafttraining als Beispiel. Da haben wir ja schon basierend einfach auf dem fußballerischen Wochenrhythmus feste Slots geplant. Aber in diesen Settings bekommt dann der Spieler das, was er braucht, aufgrund seiner Gegebenheiten. Und da spielt dann vielleicht auch die Spielzeit noch mit ein, dass wirklich da auch jeder abgeholt wird. Auf dem Feld selbst ist es natürlich etwas schwieriger, aber auch da gibt es ja mittlerweile ganz coole Tools mit GPS, mit Herzfrequenz, wo wir den Spieler steuern können, was jetzt zum Beispiel die Belastung betrifft. Oder wir versuchen natürlich auch zeitliche Räume zu schaffen, wo wir dann in den einzelnen Positionen zum Beispiel arbeiten können oder eben auch ja auf bekannte aus der Diagnostik erreichte Bedürfnisse des Spielers.
Diese ganze Sache, die du beschreibst, hat sehr viel mit Daten und Analyse dieser Daten zu tun. Inwieweit ist diese Macht der Daten groß, beziehungsweise anders gefragt, gab es schon einen Moment, in dem die Daten vielleicht was anderes sagen als das Gefühl des Cheftrainers zum Beispiel?
Ja, das ist auch sehr spannend. Ich glaube, die Daten haben mittlerweile einen großen Einfluss, aber ganz wichtig ist zu sagen, dass die Daten auch nicht alles sind. Wir fragen zum Beispiel ja auch subjektiv die Spieler, wie ihr Empfinden ist, wie intensiv haben sie die Einheiten empfunden. Da gibt es manchmal auch Diskrepanzen zwischen Daten und wirklich subjektiven Empfinden. Und das ist für uns tatsächlich mindestens genauso wichtig. Genauso wie fühlt sich der Spieler morgens. Da gibt es Tools, die man verwenden kann, um da vielleicht Marker zu erheben, aber gleichzeitig ist die Aussage des Spielers für uns immer mindestens genauso viel wert.
Welcher Faktor oder welche Bereiche, die einen Fußballer oder einen Profifußballer umfassen, lassen sich mit Daten nahezu perfekt darstellen und welche Bereiche sind trotz dieser modernen Methoden dann vielleicht noch ein bisschen weiter weg, wo die Daten alles aussagen können?
Ja, ich glaube mittlerweile im Bereich Herzfrequenzsensorik zum Beispiel kann man schon relativ genau dann auch beschreiben, in welchem Bereich bewegt sich der Spieler, Grundlage, Laktatschwelle, Richtung maximaler Herzfrequenz, um ihn dahingehend dann auch zu steuern nach Bedürfnissen, was wir auch immer über die Laktatdiagnostik erheben zum Beispiel. Aber auch bei den GPS-Daten, die vielleicht von der Funktionalität nicht immer fehlerfrei sind, aber grundsätzlich schon sehr genau sind, um dann auch wirklich detailliert zu sagen, bewegt sich ein Spieler im maximal intensiven Bereich oder eben eher weniger, wie ist seine Laufleistung basierend zur Position. Also ich denke, dahingehend kann man schon sehr genaues Feedback erheben.
Fußball ist ja ein Sport, der von sehr vielen Menschen, die glauben, sich sehr gut dabei auszukennen, von der Tribüne verfolgt wird. Was ist ein Ding oder ein Umstand, den man von der Tribüne kaum wahrnehmen kann, den ihr aber sehr wohl in den Daten sehen könnt?
Ich glaube, manchmal wird von der Tribüne nicht ganz so differenziert, was vielleicht verschiedene Anforderungen sind, die Positionen, Spielweise und so weiter betrifft. Von dem Punkt vielleicht ganz witzig, habe ich erst gelesen, dass Fabregas dem Vorstand immer vor den Spielen so ein kleines Update schickt, was seine Spielidee heute ist, damit der auch ein bisschen besser abgeholt wird zu bestimmten Ereignissen. Und das fand ich ganz witzig, weil das weiß ja der Zuschauer auch nicht immer zu 100%. Was denkt sich ein Trainerteam dabei? Warum wird ein Spieler vielleicht erst Halbzeit eingewechselt und nicht mit der Startelf aufgestellt? Und ich glaube, ja, das sind so ein bisschen die Differenzen, die so dahinter stecken zwischen dem, was der Zuschauer meint zu wissen und dem, was wir als Entscheidung vorne wegnehmen.
Ihr habt das von Fabregas auch gelesen und musste auch an Sturm denken. Wäre möglicherweise gar keine schlechte Idee, oder? Vor allem mal den Rapport danach, was funktioniert hat.
Ja, also ich glaube, es kommen ja immer wieder neue Denkanstöße und auch neue Methoden raus. Und ich finde, es ist auf jeden Fall spannend, sich mal damit zu beschäftigen. Klar gehören am Schluss dann immer alle Beteiligten dazu.
Der Fabio Ingolic ist ja ein halbes Jahr länger bei Sturm als du und hat damals bei unserem ersten Gespräch durchblicken lassen, dass der Fitnesszustand des Kaders nicht ganz so war, wie er das sich erwartet hätte, beziehungsweise wie es er für seinen Fußball braucht. Was war dein Eindruck vom Zustand des Kaders, als du gekommen bist?
Also grundsätzlich ist es natürlich mit dem Start der Vorbereitung immer auch ein bisschen anders zu bewerten wie jetzt in der Wintersituation. Die Spieler kommen aus unterschiedlichen Situationen. Manche sind nicht bei der Nationalmannschaft, haben lange frei, arbeiten mit Laufplänen. Andere sind eben bei der Nationalmannschaft, haben wenig Pause. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch den Spieler abzuholen mit der Situation, wie er startet. Und grundsätzlich muss ich sagen, war der Fitnessstand auf einem soliden Niveau, wie man es halt erwartet, nach einer Sommerpause. Und da konnten wir dann eben in der Vorbereitung auch die Akzente gemeinsam setzen, damit es passend zur Spielweise, die Fabio als Trainer hat, auch athletisch die Entwicklung so stattfindet, damit wir das auch abrufen können.
Sturm steht für intensiven, aggressiven und vertikalen Fußball, um das jetzt salopp zusammenzufassen. Diesen Fußball, den du jetzt auch schon angedeutet hast, den Fabio Ingolic spielen lassen möchte. Was ist dabei fitnesstechnisch und aus deiner Perspektive, aus deiner Position besonders wichtig? Welche körperlichen Fähigkeiten?
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist das Thema Geschwindigkeit natürlich schon mal so die Basis auf vor allem gewissen Kernpositionen. Und da haben wir auch zum Großteil hier schon mal, vielleicht sogar auch im Vergleich zu Vereinen, denen ich davor war, schon eine viel, viel bessere Basis. Also wenn einfach ein Spieler vom Grund aus eine gewisse Schnelligkeit hat, die per se etwas schwieriger ist zu trainieren, aufgrund von verschiedenen körperlichen Voraussetzungen, ist das schon mal was, was für mich als Athletiktrainer sehr erfreulich ist. Gleichzeitig haben natürlich auch Spieler, die sehr schnell sind, gewisse Risiken. Und darum wird es dahingehend ganz wichtig sein, dass wir da die Belastung sehr gut steuern und aber die Spieler dahin bringen, dass sie diese Geschwindigkeit möglichst oft einsetzen, damit wir einfach genau die Themen, die du gerade beschrieben hast, so oft wie möglich auf den Platz bringen können.
Gibt es in diesem ganzen Kontext Zielkonflikte? Nur als Beispiel, man braucht ein hohes Antrittstempo, aber muss dennoch weite Wege gehen, oder es gibt aufgrund der Kadersituation und vieler Spiele sehr viele Einsatzzeiten, wo es dann eine Ausdauersprintkapazität-Thematik vielleicht gibt. Ist das was, was in deiner Arbeit vorkommt?
Ich glaube, da muss man dann tatsächlich auch wieder differenzieren, auf welche Position ist welcher Spieler zu Hause. Ich nehme jetzt mal das zentrale Mittelfeld, wo jetzt auch von Luca Weinhandel bei so einem Spiel wie am Dienstag sehr viele Meter runterschraubt und der aber gleichzeitig eine ganz gute Intensität hat. Ich glaube, das ist auf diesen Positionen super wichtig und dass wir dann aber vielleicht auch mehr auf den Flügeln oder offensiv eben auch diese Geschwindigkeit haben. Das muss man natürlich auch dann einfach immer differenzieren, ja, und so Stück für Stück durchgehen, welche Position bestücken wir wie, was ist unsere taktische Ausrichtung dann dahinter, und welche Spieler haben wir da zur Verfügung? Und am Schluss geht es dann einfach um ein gutes Belastungsmanagement, ja, und auch um die Breite im Kader, um natürlich auch auf den Positionen dann teilweise vielleicht auch nochmal nachzuschießen, damit wir, ja, wenn ein Spieler sich voll verausgabt nach 70 Minuten und wirklich da eine Top-Leistung auch jetzt vor allem mal physisch bewertet abrufen kann, wir dann auch nochmal jemanden bringen können, der das nochmal für 20 plus X nochmal nachschießt.
Wir stehen ja Gott sei Dank vor englischen Wochen, wie es ausschaut im Herbst. Wie sehr bist du angesichts dieser vielen Spiele, die da kommen werden, involviert bezüglich Steuerung der Einsatzzeiten?
Ja, sehr viel. Das ist natürlich auch schön, dass Fabio da viel Wert drauf legt, auf die Meinung von uns aus der medizinischen Abteilung, beziehungsweise athletischen Abteilung, weil es ganz wichtig ist, dass wir die Spieler dann auch so einsetzen, um auch langfristig was von ihnen zu haben. Ja, ich glaube, dieser kurzfristige Blick, um Spieler vielleicht dann zu verheizen, ist nicht wirklich lohnenswert. Ja, einerseits natürlich, weil da die Gesundheit auf dem Spiel steht und andererseits, weil es für uns, glaube ich, viel mehr oder viel wertvoller ist, wenn der Spieler, ja, Spiel für Spiel oder bei vor allem gewissen Spielen die Performance abrufen kann.
Was passiert in dem Fall, wenn der Trainer, die medizinische Abteilung, du oder der Spieler selbst vier unterschiedliche Einschätzungen darüber haben, wie belastbar er noch ist oder wie es ihm gerade geht? Wer hat das letzte Wort, wenn diese Entscheidung zu treffen ist?
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Am Schluss, glaube ich, ist es immer super wichtig, dass man gesamtheitlich eine Entscheidung trifft, dass jeder auch frei äußern kann, wie er sich fühlt, wie er dazu denkt, dass man aus unserer Warte jetzt, ich nehme jetzt mal uns, so medizinische Abteilung oder insgesamt die Athletik, dass wir vielleicht manchmal auch Spieler schützen, ja, weil es steckt ja immer viel mehr dahinter als jetzt der Spieler selbst. Kader, persönliche Ziele und so weiter und so fort. Und wir haben ja gewisse Daten, gewisse Eindrücke und mit der Zeit dann natürlich ja auch die Eindrücke über den Spieler, wie reagiert er auf Belastung. Da stellen wir für uns ja auch gewisse Schemen und müssen dann vielleicht auch mal mit unserer Aussage etwas deutlicher werden, wie wir den Spieler dann auch einplanen. Und das sowohl dem Spieler als auch dem Cheftrainer gegenüber, damit am Schluss der Cheftrainer auch die entsprechende Entscheidung treffen kann.
Sturm hat in der letzten Saison ein ziemliches Thema mit Muskelverletzungen gehabt. Auch jetzt ist bei Ota Kitteschwili was die Wade in der Vorbereitung. Philipp Roska hat ein Muskelthema, auch Amadi Kamara ist wieder mit einem Muskelproblem draußen. Was kann man tun, dass man diese Art Verletzungen tunlichst vermeiden kann in Zukunft?
Ja, tunlichst vermeiden ist relativ schwierig. Wir versuchen das Risiko so weit wie möglich zu minimieren. Ich glaube, ja, wir versuchen jeden Spieler, wie gesagt, individuell so darauf vorzubereiten, damit er einfach seine Performance bringen kann und damit ka oder ein so gering wie mögliches Gesundheitsrisiko besteht. Ich glaube, das ist schon mal die wichtigste Kernaussage zu den Themen. Vermeiden, das finde ich immer einen schwierigen Begriff, weil es spielen so viele Faktoren rein, die wir teilweise auch nicht steuern können, dass wir unser Bestes geben, damit es nicht passiert. Aber wie gesagt, vermeiden immer natürlich recht Schwieriges.
Da nimmst du mir die nächste Frage kurz schon vorweg, weil ich wollte gerade sagen, dass bei solchen Verletzungen immer der Performance-Bereich die erste Kritikstelle ist oder die erste Anlaufstelle für die Kritik ist. Du hast gesagt, ihr könnt nicht alles steuern. Was könnt ihr bei dem Thema nicht steuern?
Ja, also da gebe ich dir recht. Wir versuchen eigentlich, den Spieler so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Was wir nicht steuern können, sind einfach Themen, sobald er dann auch nicht mehr am Trainingsgelände ist. Da spielt teilweise die Ernährung mit rein. Wir versuchen natürlich super viel Input zu liefern, und auch Möglichkeiten, was der Spieler für sich zu Hause machen kann. Da geht es dann aber mit dem Schlaf auch weiter, zum Beispiel, was ein wichtiges Tool neben der Ernährung ist im Bereich Regeneration. Und aber auch zum Beispiel individuelles Training, wo wir versuchen, sehr kommunikativ mit externen Trainern dann zu sein, versuchen wir uns diese Infos einzuholen, um dann auch die Prozesse so anzupassen, dass es passt. Ja, aber Spieler, die zum Beispiel dann auch bei der Nationalmannschaft sind, arbeiten dann wieder mit anderen Leuten. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass man halt eine super gute Kommunikation hat, damit jeder wirklich auch im Bilde ist, was mit dem Spieler passiert.
Rund um das Spiel am Dienstag gegen die Hearts wurde durchwegs gelobt, wie fit die Mannschaft wirkt. Da sind wir wieder bei diesem Thema, was sieht man von der Tribüne und was ist wirklich passiert. Ihr habt euch das sicher im Nachgang schon angeschaut. Wie zufrieden warst du mit der Datenauswertung nach diesem Spiel?
Ja, sehr. Manchmal ist es ja gar nicht so leicht in der Interpretation, weil das Spiel, beziehungsweise dann auch in der Aussage, wie fit ist die Mannschaft, weil das Spiel das vielleicht gar nicht so hergibt. Das Spiel war jetzt natürlich sehr prädestiniert dafür, weil wir super engagiert dann auch waren, weil wir super viele Momente kreieren konnten, wo man sich Stärken ausspielen. Und man hat, glaube ich, gemerkt, die Jungs waren nach einer guten Vorbereitung auch jetzt heiß auf das Spiel, auf ein Pflichtspiel, und auch auf die Challenge, die uns da bevorstand. Und ich bin da super zufrieden. Wir haben auf allen Positionen wirklich sehr gute Werte erzielt, und das Feedback ich so auch immer den Jungs. Sie kriegen von mir immer ein Feedback, was war positiv, wo gibt es noch Entwicklungspotenziale, und da entstehen immer ganz schöne Diskussionen, weil die Spieler da auch wirklich Lust drauf haben, noch weiterzukommen. Und das ist für mich natürlich im Bereich Performance super wichtig, dass die Jungs da auch mitziehen wollen.
Wie sehr muss man in deiner Position auch ein Vorbild sein? Um ein Beispiel zu nennen, einem dicken Arzt mit Zigarette habe ich wahrscheinlich weniger Vertrauen entgegengebracht als einem, der fit wirkt und das auch vorlebt. Soll heißen, wie wichtig ist das, dass du die Dinge selbst lebst, die du von den Spielern verlangst?
Ja, ich glaube zu einem großen Teil schon sehr. Natürlich, und das sage ich den Spielern auch immer, ich bin ja kein Profifußballer. Das heißt, für mich sind in meinem Training vielleicht andere Themen wichtiger, wie jetzt für den Fußballer per se. Aber ich bin schon bei dir. Ich glaube, man sollte schon auf einen gewissen Fitnesszustand vorweisen können. Ich persönlich setze zum Beispiel auch für mich Ansprüche, dass ich auch im Fußballerischen gewisse Themen abrufen kann, weil ich bezeichne mich auch immer gerne als Fußballathletiktrainer oder jetzt natürlich mit der neuen Bezeichnung etwas anders. Aber mir ist halt ganz wichtig, dass diese Connection Fußball und Athletik sehr eng ist. Und das geht mit der Ernährung natürlich auch weiter. Also ich glaube, man würde es mir nicht abkaufen, wenn ich jetzt nur Fast Food essen würde.
Es war am Dienstag das Spiel gegen die Hearts, der Pflichtspielauftakt. Freitag ist Cup in Seekirchen. Dann eine Flugreise nach Schottland und kommenden Dienstag wieder Spiel. Wie herausfordernd ist dieses Programm für den Zustand der Spieler?
Ja, ich glaube, es bedarf ein gutes Management, auch da einer guten Kommunikation. Das heißt, wir versuchen ja nach den Spielen recht schnell auch zu dokumentieren, wie geht es dem Spieler, was braucht der Spieler jetzt. Wir versuchen, den regenerativen Charakter so hoch wie möglich zu halten, in der Basis mit Ernährung und Schlaf, aber auch natürlich in allen Maßnahmen, die dann in dieser Pyramide vielleicht ja mehr in der Spitze stehen. Und dann geht's, wie wir es vorhin auch schon kurz hatten, drum, eine gute Kommunikation dann auch mit dem Trainerteam oder mit dem Cheftrainer zu haben bezüglich weiteren Einsatzzeiten. Sei es jetzt erstmal auf Freitag hingerichtet, aber dann auch auf nächsten Dienstag, wo wir natürlich dann wieder ja, die große Challenge haben.
Wie viel Zeit bleibt für Dinge abseits von Regeneration, wenn man dieses Programm hat in einer europäischen Ligaphase?
Ja, ich glaube, die Regeneration ist einfach der klare Fokus. Die Frage ist, was braucht man oder was braucht der Spieler dann noch abseits? Und auch da, wir differenzieren natürlich auch wieder zwischen Spielern, die eine höhere Spielzeit hatten und Spielern mit weniger Spielzeit, weil auch die brauchen eine gewisse Training oder ein gewisses Trainingspensum, um sich weiterzuentwickeln, um aber auch konkurrenzfähig zu sein. Ja, wenn wir zum Beispiel auch rotieren in so englischen Wochen, dann wollen wir natürlich, dass auch diese Spieler auf einem Top-Level agieren können. Und das bedarf ein gutes Management und auch wieder da einer großen Individualisierung, dass jeder das bekommt, was er braucht. Egal, Startelf, Ersatzspieler oder auch Spieler, die vielleicht nicht im Kader sind.
Zum Schluss, wir stehen vor einer Saison eben mit Europacup, mit Cup, mit Meisterschaft und hohen Ansprüchen. Die Standardfrage an Staff-Members zum Ende. Wenn diese Saison im nächsten Mai zu Ende ist, wann war sie aus der Sicht des Head of Performance am Ende eine erfolgreiche?
Ja, also Grundsätzlich, glaube ich, muss man das aus zwei Blickwinkeln betrachten. Für mich steht die Gesundheit des Spielers an erster Linie. Das heißt, wenn wir viele Spieler so oft wie möglich im Training und bei den Spielen einsetzen können, war es eine erfolgreiche Saison. Aber auch da bin ich Sportsmann genug, habe ich persönlich oder auch wir als Team oder auch im Verein hohe Ansprüche und wollen natürlich in jedem Bewerb den maximalen Erfolg anstreben.
Ich bedanke mich für deine Zeit.
Vielen Dank.
Ja, jetzt wissen wir also ein bisschen mehr darüber, was ein Head of Performance so macht. Er managt in Wahrheit alle relevanten Faktoren und Daten, die eben die Leistung so eines Fußballers beeinflussen, um dann möglichst individuell darauf einzugehen. Frank, du schaust ja immer sehr gerne und sehr genau auf die Fitnessthemen. Beim SK Sturm fühlst du dich gut abgeholt mit diesen Informationen von Christoph Zehetner?
Ich habe das Interview und seine Antworten sehr spannend gefunden. Ich habe gefunden, dass er auf einige inhaltlich gefernste Fragen von uns gute Antworten gegeben hat, weil wir haben ja bewusst versucht, Fragen zu stellen, die jetzt jenseits der Interviews waren, die bisher mit ihm bereits geführt wurden. Und da haben wir erfahrungsgemäß, oder wie das bei uns so üblich ist, immer sehr gut gemacht. Waren ein paar interessante Antworten dabei. Ganz in die Tiefe ist er natürlich auch nicht gegangen, sagen wir mal so, ne? Also da könnte, wenn man wollen würde und viel, viel Zeit hätte, könnte man schon da und dort noch ordentlich nachbohren. Ist jetzt nur die Frage, ob das dann nicht irgendwann auf der Nerd-Ebene ankommt und das dann vielleicht da gar nicht mehr so spannend ist. Es klingt zumindest sehr ambitioniert, mit all diesen Daten, die zur Verfügung stehen, gut zusammengeführt weiter zu agieren und wie er dann dafür sorgt, dass die Menschen, die Spieler dort nicht mehr irgendwie ein mit Daten beschriebenes Excel-Sheet sind, sondern dann wieder Menschen bleiben. Das wird sich halt dann jetzt weisen über den Herbst, wie gut das dann alles funktioniert. Und ich habe es jetzt mal gut gefunden. Ich bin von dem Erstauftritt bei uns jetzt mehr angetan als von dem Erstauftritt einer Person, die letztes Jahr eine so ähnliche Rolle bei Sturm Graz innehatte. Da hat mich das Interview schon ein bisschen weniger erfreut als dieses. So, ich sage es einmal so, verklausuliert.
Hatte aber auch mit der Eloquenz des Interviewpartners zu tun, aber wahrscheinlich inhaltlich auch, das wird schon stimmen. Ich fand, wesentlich für mich war der Output da, dass sie den Faktor Mensch wirklich sehr, oder dass er das sehr betont hat, dass da die Meinung des Spielers, wie er sich fühlt, dass das sehr viel mit reinspielt und das nicht nur mehr datengetrieben ist. Das fand ich schon einen wichtigen Punkt. Und insgesamt kommt er mal sehr aufgeräumt und sehr strukturiert vor. Also das ist jetzt sicher nicht irgendjemand, der für diesen Job ungeeignet ist, da bin ich mir relativ sicher. Inwiefern dieses strukturelle Thema, das man versucht hat zu erfragen, warum man jetzt den braucht, wenn man die einzelnen Bestandteile dieser ganzen Geschichte eh hat, habe ich insofern verstanden, dass man halt schneller irgendwie alles auf allen Ebenen verteilt hat und alle alles zugleich wissen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt dabei. Ob es zu anderen Entscheidungen und anderen Inhalten führt, habe ich nicht gehört oder zumindest bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch der Fall sein wird, dass man sich da überhaupt dadurch auch inhaltlich sehr weiterentwickelt. Ich glaube, es ist einfach eine Effizienzgeschichte, kommt mir vor.
Auf jeden Fall, aber was schon auch durchgekommen ist, was er ja auch betont hat, was ihr am Anfang vom Gespräch besprochen habt, dass er und Fabio Ingolitsch schon ganz gut aufeinander abgestimmt sind. Natürlich haben sie schon im Alltag miteinander zusammengearbeitet. Und das kann, Lena, vielleicht auch schon ein bisschen ein Schlüssel zum Erfolg sein, dass die Arbeit von Christoph Zehetner besser funktioniert, weil die wirken jetzt schon, so wie beide übereinander sprechen, wie ein ganz gut eingespieltes Duo.
Ich glaube, wenn da ein guter Austausch ist und eben diesem Medical Meeting, wenn das hinhaut und das einfach, ja, man da immer einen guten Austausch hat und beide Seiten auf dem aktuellen Stand sind, ist das sicher förderlich, denke ich. Also wird nicht sehen, wieso das nicht gut sein soll. Und ich glaube, eben es ist ein Vorteil, dass die beiden sich schon kennen und jetzt da keine Anlaufzeit mehr braucht. Und ich finde das ja super, wie er das so gesagt hat, dass natürlich manche Faktoren einfach gar nicht so in seiner Hand liegen, und man einfach das Risiko minimiert mit dem, was er macht, also mit den ganzen Daten und so weiter. Und wie ich schon gesagt habe, dass er trotzdem sehr den menschlichen Aspekt mit einbezieht, finde ich super. Und ja, aber ich glaube, gerade wenn wir eben an uns denken und wir spielen trotzdem, also wir spielen international und so weiter, du hast halt trotzdem sehr viel Belastung auf den einzelnen Spielern. Und ich glaube, dass es da schon Sinn macht, dass man da genauer nachschaut, wie es den Spielern geht und das einfach ein bisschen trackt und da einen guten Überblick hat, auch als Trainer.
Ja, auf jeden Fall. Frank?
Ich wollte noch ganz kurz sagen, wie wichtig diese Abstimmung zwischen dem Head Coach und dem Head of Performance ist. Kann man vielleicht daraus ablesen, was der Chris Ilzer zweimal für einen Damm-Damm um einen Marco Angela gemacht hat? A, wie er ihn damals zu uns geholt hat und B, wie er ihn dann von uns nach Hoffenheim ausgeholt hat. Es war jedes Mal ein Riesending. Bekanntlich sind Türen geflogen in Messendorf, wie der Ilzer erfahren hat, dass er Marco nicht gleich mit einpacken darf. Und da sieht man schon, wie wichtig das sein kann. Und ich glaube, dass wenn man da jetzt wieder dieses Tandem zusammenbringt mit Head Coach und Head of Performance, kann das natürlich schon wechselseitig sehr, sehr sinnvoll auch für den Output im Team sein. Das wollte ich nur noch sagen.
Ich fand ihn auch kommunikativ, um das abzurunden, sehr, sehr geschickt, weil er hat auch gewisse schwierige Themen sehr, sehr gut wegmoderiert. Zum Beispiel die Frage nach dem Fitnesszustand der Mannschaft, wie er gekommen ist. Und mit dem Zitat von Ingolitsch im Jänner, da hat er halt darauf verwiesen, dass der Winter was anderes ist als der Sommer und hat deswegen seinem Vorgänger nicht eine mitgegeben. Das hat er irgendwie sehr elegant gelöst, finde ich.
Trotzdem, jetzt ist natürlich, hat er mal auch eine Basis legen können in seiner Arbeit. Die Frage ist jetzt natürlich, die nächsten Wochen und Monate zeigen werden, wie gehen auch die Spieler mit dieser Belastung um. Jetzt hat er im Hinblick auf die muskulären Themen gesagt, dass er eben nicht immer alles natürlich beeinflussen kann, was diese Verletzungen auch auslösen kann. Kann man es vielleicht auch, Frank, generell durch ein besseres Kadermanagement beeinflussen, so wie er sagt? Also war in der Vergangenheit halt schon nicht einfach der eine oder andere Spieler kaum bis nicht ersetzbar und auch deswegen dann halt irgendwann einmal kaputt?
Ja, natürlich. Also wenn es, keine Ahnung, 65 Partien overbrennen musst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann einmal was hin ist, definitiv höher. Das ist eine ganz normale Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das hat mit Fitness, glaube ich, gar nichts zu tun. Und wenn diejenigen, die das müssen, dann auch nicht mehr die allerjüngsten Kaliber sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch mal höher. Also das ist alles relativ logisch. Also ja, mit Kadermanagement kannst du ganz viel beeinflussen. Ich glaube halt, dass mit vielleicht noch ein Hauch mehr Augenmerk auf den regenerativen Elementen schon auch noch was geht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn es halt heißt Muskelverletzung, natürlich heißt es in der Trainingssteuerung, er war wahrscheinlich drüber. Es heißt aber vielleicht auch, dass er für das Training oder für die Belastung in einem Vorzustand war, der für die Belastung nicht optimal war. Und das kann natürlich bedeuten, dass die Regeneration eigentlich schlecht war. Und wenn man dann wieder auf den Kader draufschaut, den wir haben, und wenn man dann schaut, wer gerade welche sind, die mit muskulären Bedingungen Problemen herumtun, dann kann man eigentlich sagen, das würde teilweise zum Typ passen, dass halt vielleicht das Regenerationsthema, das ja auch in den eigenen vier Wänden stattfindet, nicht immer ganz so im Vordergrund steht. Aber das ist jetzt kein, ich würde es niemand was in die Schuhe schieben, ich sage nur, ich glaube, mehr Monitoring der Regeneration ist wahrscheinlich der nächste Schritt, den man da noch zur Verbesserung setzen kann, vor allem in Anbetracht einer internationalen Herbstsaison, höchstwahrscheinlich, wo man halt dann wieder in diesem berühmten Donnerstag-Sonntag-Rhythmus spielt.
Ja. Da munkeln wir jetzt aber, ob da muskelverletzte Spieler zu Hause schlecht ist.
Das ist gefährliches Halbwissen von mir, aber ich stelle es jetzt mal so in den Raum und das kann jetzt diskutiert werden. Wenn es irgendwer als Wahrheit nimmt, dann ist so.
Der Punkt ist ja, dass du halt da hinsichtlich Kadermanagement wieder einwirken kannst, weil du kannst halt auch sehr genau versuchen, Leute zu holen, denen du zumindest so weit vertraust, dass du ihnen zutraust, auch das umzusetzen, was ihnen vorgegeben wird. Andererseits ist es halt wieder ein Schritt hin in diesen Androiden-Fußball, wo es nur mehr darum geht, was sagen die Daten, was sagt das Blut, was ist die ganze Geschichte. Also sexy ist es nicht, das Thema, aber wahrscheinlich ist es halt für den Oberschenkelmuskel gut.
Ja, und wie die Spieler schlafen, wissen wir tatsächlich noch nicht.
Noch nicht, wahrscheinlich bald.
Da gab es
wahrscheinlich können wir bald mitschauen im Internet, ob er schläft. Ja.
Und einen Head of Sleeping wird
Black Sturm auch Member nicht engagiert. Black Member kann den Schlaf von allen Kaderspielern beobachten live.
Ja, gibt's
ja. Vorerst noch nur mit der Schlafkurve und wenn es das Top-Up so ist, sogar mit einer Nachtsichtkamera.
Bei Sturm TV Plus genau. Kannst du schauen.
Plus.
Da kriegst dann eine Fliese im Schlaf im Badezimmer geschenkt.
Sturm TV 18 Plus drinnen. Ist das dann.
Gibt es noch irgendwas zum Thema Christoph Zellner, zum Thema Performance Management beim SK Sturm von euch?
Na, an der Performance wird man ihn dann am Ende des Tages auch messen. Ne? Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, das jetzt vorweg kann man sagen, es klingt gut durchdacht, klingt strukturiert, scheint ein guter Typ zu sein, scheint gut mit Fabio zu arbeiten. Das sind einmal alles super Parameter und jetzt muss man schauen, wie wir durch den Herbst kommen. Wenn wir quasi verletzungsfrei durch den Herbst kommen, also so zwickerl-mäßig und so, ja, dann dürft ihr super arbeiten. Wenn es das Gegenteil ist, werden wir auch nicht happy sein.
Dann ruft der Jürgen wieder an.
Let him do. Ne?
Ja, so werden wir das machen. Liebe Leute, seid ihr bereit?
Bin es, sehr aufgeregt.
Es ist, ja, der Jürgen ist schon den ganzen Tag aufgeregt.
Enthusiasmiert. Also
eigentlich seit Mittag, seit wir wissen, was jetzt kommt. Es steht uns eine Weltpremiere bevor. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr verehrte Damen und Herren und alle.
Möglicherweise sollte man aufstehen zu Hause.
Bitte erheben Sie sich. Jetzt kommt nämlich das. Der Black FM Nachrichtenüberblick mit eigenem Jingle von unserem Head of Sound oder Klangbeauftragten Michael Pelitz.
Ja.
Erste Rückmeldungen.
Grüße gehen raus. Da. Ganz bitte. Toll gemacht, Michael.
Ja, großartig. Ich habe vorher gesagt, manchmal hätte ich gern das, was der Pelitz kriegt auch. Aber ja, ich finde es cool. Ich finde es cool. Also,
du meinst
kontraintuitiv, würde ich sagen. Und
sehr schön.
Schön. Lena, was hast du gedacht, bis du es zum ersten Mal gehört hast?
Ich habe mir mal alle Audiodateien durchgehört in der Mittagspause. Versucht zuerst einmal die Unterschiede zu erkennen, weil ich nicht gescheit hören habe können. Aber na, sehr cool. Also wirklich, ich finde jetzt in der Sendung hat es nochmal einen anderen Sound und wirkt es noch besser, als wenn du das am Handy so zwischendurch drin hörst. Hat das sehr gut gemacht, der Mike.
Und wieder was für die Älteren, das Schluss, bip, bip, das ist Wetten, das.
Ja, ich würde gerade sagen, ich würde mir gerne jetzt am liebsten eine alte Folge Wetten, das anschauen, nach dem Jingle. Aber das könnt ihr machen, nachdem ihr diesen Nachrichtenüberblick gehört habt, der jetzt folgt. Ich fange mal an. Für das Spiel gegen die Hearts in Schottland sind Stand Donnerstagmittag 500 Tickets abgesetzt worden. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und für das Cupspiel in Seekirchen am Freitag sind es immerhin auch schon 700 Leute, wo ich mich ja schon frage, wo die dort Platz haben sollen. Aber wir werden es sehen. Vielleicht erleben wir wieder so ein Spiel wie in Bischofshofen, wo man dann im Fernsehen zumindest nichts vom Spielfeld sieht, sondern nur eine große Fahne. Mal sehen. Dafür, dass wir uns mitten in der Urlaubszeit befinden, sind das wirklich sehr, sehr vorzeigbare Zahlen, wie wir meinen. Es gibt auch schon, ich setze kurz vor, Ticket-Infos für die nächste Runde. Jürgen, glaub, du hast das auch schon gelesen. Da geht es vor allem um die Tatsache, wenn man dann, oder um die hoffentlich eintreffende Tatsache, dass man in der nächsten Runde gegen Fenerbahce spielen sollte.
Ja, die Infos gibt es für beide Varianten, also für toll und nicht toll. Also wenn es denn hinhaut in Edinburgh, dann spielen wir am 4., 5. August und am 11. August gegen entweder Fenerbahce oder Górnik Schabsche. Wobei der geschützte Verkauf für diese Tickets morgen, also heute, wenn das gehört wird, um 10 Uhr beginnt und läuft bis 30. Juli, dass man sich sein reserviertes Ticket abholen kann. Im Falle von Fenerbahce wird es aus bekannten Gründen gar nie einen freien Verkauf geben, weil man nicht in Gefahr laufen will, dass dort der türkische Anteil im Stadion zu hoch sein wird. Ist nicht nett, aber es ist verständlich. Und sollte es schief gehen, geht es eben gegen Benfica oder St. Gallen. Jeweils einen Tag später, 6., zwei Tage später, 6. oder 13. August. Und auch dafür gibt es schon die Informationen, wie es denn dann weiter ginge. Aber damit beschäftigen wir uns nicht, weil wir rechnen einfach fix mit Variante 1.
So ist es. Lena, nächster Punkt. Da beschäftigen wir uns noch einmal mit Neuzugängen bzw. Vertragsverlängerungen im Nachwuchs.
Genau, denn der Torhüter der Zweier, Christoph Wiener Bucher, verlängert seinen Vertrag und bleibt uns weiterhin erhalten. Und noch dazu kommt Anis Maturin aus der Jugend von Auxerre. ist 18 Jahre alt, im zentralen Mittelfeld zu Hause und wird aber gleich nach Karlsdorf verliehen, dass er dort Spielpraxis sammelt und man ihn ja, so aufbaut, dass er dann uns mal verstärken kann.
Wird Karlsdorf Regionalliga?
Jo. Mhm. Ja. Also kann er sich dort einmal beweisen, der 18-jährige Franzose. Und wenn wir gerade so gut drin sind, Frank, zu guter Letzt, haben wir noch einmal einen Blick geworfen.
Genau, wir haben einen Blick geworfen auf das Crowdfunding. Wir haben das große Spendenglas beim Thomas Teppich am Schreibtisch angeschaut und geschaut, da hat er so einen Strich gemacht. Ganz oben steht 500.000 und da liegt das Geld drinnen und die Euros liegen momentan so bei 187.000 Euro. Also es fehlt noch ein bisschen was. Und um ehrlich zu sein, eigentlich hat es ja irgendwie geheißen, bis November ist das voll, das Glasl. Also da müsst ihr alle da draußen noch ordentlich einwerfen, sage ich jetzt einmal, auf gut steirisch. Der Weltsporttag kommt eh irgendwann zwischendrin, also tut es nicht aufs Sparbücherl legen, tut es beim Thomas ins Glas werfen, damit wir da hinkommen, Schwarze. Die 500, wisst ihr, sonst bauen wir einen Parkplatz weniger oder, keine Ahnung, wird die Halle kleiner oder wir kriegen keine Bodenheizung, komm, tut's was. Also das ist notwendig, also bitte. Seid nicht so, sitzt nicht so auf eure Euros, tut das hergeben, tut es crowdfunden. Das ist eine gute Sache. Bitte. Bitte.
Ich hätte jetzt fast gesagt, jetzt ist in diesen letzten eineinhalb Minuten oder in der letzten Minute mehr Werbung für das Crowdfunding gemacht worden als im letzten halben Jahr.
Ja. Eine Frage dazu habe ich schon, weil das ja natürlich niemals nicht bis November 500.000 Euro wären, außer es wirft irgendein mit 10.000, 200.000 rein. Ist es nicht einfach ein dummes Ziel gewesen, sich das mit 500.000 Euro festzuschreiben, dass man sagt, das muss ich erreichen, weil dann wirst du immer dran gemessen. Und ich finde, wenn die Fans bereit sind, 250.000 Euro, was ein realistisches Ziel ist, vielleicht bis November, für ein Trainingszentrum zu spenden aus ihrem eigenen Portemonnaie in schwierigen Zeiten, ist das ja sowas, was man als durchaus erfolgreiche Aktion bezeichnen kann. Jetzt wird es immer eine Niederlage sein, wenn man das Ziel nicht erreicht hat. Und man wird das Ziel nicht erreichen, außer man lässt es laufen bis 2030.
Ja. Ist wahrscheinlich so.
Man hat vielleicht, also Ideenanleihen, mit Anleihen muss man aufpassen, mit Ideenanleihen bei anderen Vereinen genommen, die solche Sachen gemacht haben, die halt bei solchen Crowdfundings relativ viel Geld lukriert haben, looking at you, St. Pauli. Und vielleicht hat man da an den falschen Vereinen sich das Beispiel genommen und dann falsch proportional, ovigrechend, ne? Also nach dem Motto, wenn die in Hamburg so viel zusammenbringen müssen, ja wir zumindest so viel zusammenbringen. Und dieses zumindest so viel waren anscheinend die 500.000. Und jetzt haben wir halt sozusagen dieses etwas hohe Ziel bieten. Aber ich kann meinen Appell nur noch einmal wiederholen, Schwarze. Ich habe gerade Urlaubsgeld gekriegt. Die Fliegerei, das ist alles nichts gut für die Natur. Tut das Spenden da im Buntigam. Da brauchen wir jeden Quadratmeter Wiese. Wirklich, ganz dringend. Also bitte, Sturmfamilie, geht schon. Bitte, einwerfen. Beim Thomas steht das Glas.
Oder ihr überweist natürlich was an Black FM. Das geht auch immer. Um es auch noch einmal erwähnt zu haben.
Bitte fahren Sie nicht wirklich ins Büro von Thomas Teppich. Das war eine Geschichte, die der Frank zur Untermalung des besseren Darstellens dieses Nachrichteneintrags erfunden hat. Es steht dort kein Glas, aber es ist ein schönes Bild.
Genau. Gut. Dann wären wir durch für diese Folge zumindest. Aus meiner Sicht, will irgendjemand von euch wen grüßen lassen?
Ja, natürlich. Den Head of Sound muss man heute sagen.
Ja. Er lebe hoch.
Klangmeister. Er hat den Jingle geschickt und hat gesagt, er ist nicht bei der Sendung dabei.
Ja. Ja. Er hat gesagt, er hat schon genug gearbeitet für heute.
Ja.
Ja.
Nein. Nächste Woche.
Grüße an Michael, den Klangmeister, großartig.
Hoffentlich wieder zu hören. Genau. Die Station Voice von Black FM, Head of Sound, Klangmeister und Klang. Beauftragter Michael Pelitz.
Ich grüße noch wen.
Bitte.
Ich grüße ja, ich habe am Rückweg nach Wien mit der Eisenbahn am Mittwoch, habe ich mich hingesetzt und Vater und Sohn aus Schottland sind zum Flughafen nach Wien gefahren und waren erstens, glaube ich, noch ein bisschen müde, weil es war noch früh und haben offenbar noch ein bisschen Trauer im Rucksack gehabt vom Ergebnis des Vortrages, weil sie haben es geschafft und ich schwöre, ich lüge nicht. Sie haben bis Wien, bis ich in Meidling ausgestiegen bin, beide durchgehend in ihr Handy geschaut und kein Wort miteinander gesprochen. Jetzt möchte ich es gerne grüßen lassen, weil ich finde, die brauchen ein bisschen Anschub, Motivationsanschub.
Ja, Ich habe gestern, also am Mittwochabend, noch durchaus gut angetrunkene Schotten in der Grazer Innenstadt herumtorkeln sehen. Also da haben wir ein paar verlängert. Haben auch angehängt und noch ein paar Mal austrunken.
Wer weiß, was Christian ja auch in New York gemacht hat.
Auch da könnten wir nicht einmal munkeln, wenn überhaupt.
Nein, das geht uns keine Information.
Das geht uns wirklich überhaupt nichts an. Nein. Gut. Das war sie jetzt aber, die Ausgabe 211 von Black FM. Wie immer richten wir ein ganz großes Dankeschön an die Podcast-Profis von Das Pod für die Produktion dieser Sendung. Ja, es geht jetzt Woche für Woche, Schlag auf Schlag. Next Stop Cup am Freitag um 20.30 Uhr in Seekirchen. Am Dienstag geht es um 20.45 Uhr im Tincastle Park zum Rückspiel gegen die Hearts. Und am 1. August startet die Bundesliga für die Schwarzen mit der Partie gegen die WSG Tirol am Tivoli, jenem Stadion, wo die Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse, nämlich der FC Wacker, Woche für Woche wesentlich mehr Zuschauer anlocken wird als jene in der Bundesliga. Auch am 1. August starten die Wurmburm mit Co-Trainer Stefan Hirländer auf der Hohen Warte zu Döbling gegen die Wiener in die Liga 2. Ankick ist um 18.30 Uhr und last but not least geht es auch für die Dritten im Bunde, die Sturmfrauen, am 1. August in die Pflichtspielsaison. Um 14.30 Uhr kommen die Altacherinnen nach Messendorf. Zu allen drei Teams und ihrer bevorstehenden Ligasaison gibt es dann nächste Woche noch mehr hier bei Break FM. Bis dahin gilt eh schon wissen, in Schottland, am Walersee und sonst wo das immerwährende und unumstößliche Motto «Alles für die Schwarzen». In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald. Bye.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.